Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 382. Heute geht es ganz tief zurück in die Vergangenheit von WrestleMania. Wir sprechen nämlich darüber, wie entstand WrestleMania überhaupt und machen auch einen kleinen Mini-Rückblick über WrestleMania 1. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. WrestleMania, das ist ja immer das Wrestling-Ereignis des Jahres, so auch in diesem Jahr und so aber auch schon seit 37 Jahren. Aber wie fing das alles an, lieber Olaf? Das werden wir heute im Podcast erfahren.
Der Shaggy fängt auch bei WrestleMania 0 übrigens an, deswegen sind es 37 Jahre. Korrekterweise sind es eigentlich 36 Jahre.
Nein, hat es nicht bei WrestleMania 0 angefangen. Das war die nie ausgestrahlte WrestleMania. Und ich dachte, wir produzieren vor. Ich dachte, dieser Podcast wird erst, was haben wir für ein Jahr 21? Im Jahr 22 ausgestrahlt.
Die erste WrestleMania fand natürlich am 31. März 1985 statt, also vor Pi mal Daumen 36 Jahren. Und da werden wir heute einen Blick drauf zurückwerfen. Was war damals der Plan dahinter? Welche Risiken ist gerade ein Vince McMahon da eingegangen? Welche Risiken sind vielleicht auch die Wrestler eingegangen? Und wie ist es dann tatsächlich am Ende geworden? Da werden wir heute drüber sprechen. Aber Shaggy, bevor wir hier an der Stelle loslegen, müssen wir auch mal wieder ein paar Grüße rausschicken.
Ja, wir wollen ein paar ganz nette, liebe Menschen grüßen. Menschen, die uns unterstützen hier, die zum Beispiel Jahresmitgliedschaften bei uns, unter anderem bei Patreon. Das ist zum Beispiel der The Sea. Cooler Name. Ich glaube, das ist ein richtiger Name. Und auch der Patrick und auch der Dominik, die uns zum Beispiel auch bei Patreon unterstützen.
Genau, bei Steady sind auch zwei neue Jahresmitgliedschaftsbesitzer mit dazugekommen, der Sascha und der Benjamin. An der Stelle sagen wir wie immer vielen, vielen Dank. Wir ziehen einmal den Hut dafür und sagen noch einmal Dankeschön, dass ihr uns da alle so tatkräftig unterstützt, weil ohne euch wäre das, was wir hier machen, oder alle unsere Unterstützer und auch natürlich auch ohne alle unsere Hörer, wäre das nicht möglich, was wir hier machen. Wir haben momentan so viel Content wie schon lange nicht mehr. Also wir haben jetzt unter der Woche hatten wir auf Patreon und Steady hatten wir Head-to-Head, wir haben die Helden, wir hatten das Magazin On a Pole, jetzt diesen Podcast, den ihr hört. Und außerdem haben Kai und Chris auch noch speziell für alle Supporter eine kleine Osterüberraschung geplant. Was das sein wird, das erfahrt ihr am Montag. Da geht das Ding dann eben auf Patreon und auf Steady Online. Und Shaggy, es ist ja auch die WrestleMania-Woche und da hauen wir natürlich auch kräftig Content raus. Es gibt Predictions, es gibt Previews, es gibt Reviews. Tonnenweise Stuff, das wir hier in den Äther pusten.
Ja, es ist WrestleMania und das muss man auch gebührend feiern mit echt so viel Content wie schon lange nicht mehr. Ich mag ganz kurz was zur Osterüberraschung von Kai und Chris sagen. Ich weiß es nämlich, beide werden sich die Eier bunt anmalen, oder?
Ja, Altherrenwitz ist zurück. Das ist doch wunderschön. Wir haben gelöste Laune, es ist Donnerstag, Nachmittag, Abend. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Merkt schon, der Shaggy, der ist hier in Wochenendlaune, in Feiertagslaune.
Ja, bin ich ja jeden Tag, das ist ja das Gute. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf das Thema. Ich freue mich, mit dir endlich mal wieder zu talken. Und ich freue mich, zu erfahren oder auch mitzuwirken in dem Podcast, wie entstand WrestleMania.
Ja, dann können wir doch hier an der Stelle dann auch gleich einsteigen in das Hauptthema, nämlich wie entstand eigentlich WrestleMania? Und ich habe es ja schon gesagt, das ist ja eine ganze Zeit lang her, dass die erste WrestleMania über den Äther ging, 36 Jahre, nicht 37, wie der Shaggy gesagt hat, ist das jetzt schon her. Und damals war die Wrestling-Landschaft ja auch noch eine ganz andere. Und ich würde sagen, da können wir auch einfach mal einsteigen, weil so etwas wie WrestleMania, was wir heutzutage ja wirklich als globale Unterhaltungsshow kennen. Das gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil, Shaggy, da befanden wir uns noch in der tiefsten Territory-Ära. Und die ist ja nicht nur von, also da hat ja eigentlich Vince McMahon, den wir jetzt heute kennen, der Junior, der hat ja quasi damit gebrochen, um WrestleMania und um vor allem die World Wrestling Federation groß zu machen. Er hat ja die Promotion von seinem Vater gekauft, seinerzeit, auch da nicht unbedingt nur freundschaftlich, also die beiden waren da auch schon relativ harte Business-Partner, muss man ganz, ganz knallhart so sagen. Und ja, Vince McMahon wollte Wrestling größer machen, als das zu diesem Zeitpunkt noch gewesen ist. Und Shaggy, erklär doch vielleicht gerade mal ganz kurz, was bedeutet denn dieses Territory-System, was wir damals gehabt haben? Also wir sprechen jetzt, wenn wir jetzt über damals sprechen, sind wir jetzt in einem Zeitrahmen so 82, 83, 84, also noch vor WrestleMania, vor der Planungsphase quasi.
Genau, und viele, viele, viele Jahre zuvor auch schon gab es ja diese Territories. Jeder, es gab viele verschiedene Promoter, die ihren Bereich hatten in der Stadt oder in einem Landstrich, wo auch sie quasi auch nur veranstaltet haben, da ihre Wrestler hatten und die einfach Hausrecht, wenn man so will, hatten in dort und Wrestler exklusiv unter Vertrag hatten, beziehungsweise gab es ja auch viele Territorien, die unter dem Banner der NWA integriert waren und da hat man auch mal die Champions ausgetauscht. Da war mal ein Ric Flair oder ein Dusty Rhodes, der mal von Territory zu Territory gezogen ist und dort den NWA-Titel verteidigt hat oder verteidigen durfte. Und so war das damals aufgebaut. Man hat miteinander lose gearbeitet, aber letzten Endes hat jeder seine eigene Suppe gekocht und sich wirklich auf seinen Bereich konzentriert.
Genau, das war eigentlich so der Sinn und Zweck dahinter, dass möglichst viele Leute davon leben konnten. So nach dem Motto, ich mache das hier für mich und für meine Klientel, für mein Publikum hier. Die großen TV-Deals damals gab es einfach noch nicht. Es gab ja auch keine klassischen Pay-Per-Views in dem Sinne. Da kommen wir auch bei WrestleMania gleich nochmal drauf zu sprechen. Sondern das war alles sehr lokal. Sprich, dann hast du beispielsweise nur so ein Punkt hier zum Beispiel in New York oder Connecticut veranstaltet, wie das damals die WWWF gemacht hat, also die Promotion, die dann später auch Vince McMahon übernommen hat. So, und da hast du dann eben da für dich veranstaltet. Du hattest dann nur deine lokale TV-Zuschauerschaft, du hattest deine Shows, die du in diesem Bereich veranstaltet hast. Und wenn du ein bisschen weitergefahren bist als Zuschauer mit dem Auto, dann konntest du dann quasi auch andere Wrestling-Promotions sehen. Aber es war damals sehr strikt eingeteilt, sagen wir es einfach mal so. Aber auch so, dass da die Alteingesessenen sehr gut eigentlich von leben konnten. Das muss man auch sagen. Das war schon so ein System, wie du schon gesagt hast. Da hat eine Krähe der anderen kein Auge ausgepickt, wie man so schön sagt, oder?
Das ist richtig. Da hat man wieder wirklich für sich da seinen Bereich in seinem Bereich promotet und veranstaltet. Aber auch im Fernsehen war das ja so ein bisschen so. Gerade das regionale TV, das war ja damals auch viel größer, als man das heute noch irgendwie kennt. Da hat man auch wirklich oft seinen Sendeplatz auch in seinem Bereich gehabt. Auch da wurden dann die Shows teilweise, wie je nachdem, wenn man eine TV-Show hatte, auch so ausgestrahlt und auch nicht im ganzen Land empfangbar war. Also das ist auch da hat sich das auch weitergeleitet in den Fernsehbereich.
Genau. Und Shaggy, was sind denn da so Territories, Promotions, die man noch so kennt? Da gibt's ja einige, die auch heutzutage noch einen guten Namen haben. Und gerade wenn man so ein bisschen auch in die Vergangenheit der ganz Großen schaut, da fallen dann schon so einige Namen auf. Wer fällt denn da ein?
Ja, zum Beispiel Jim Crockett Promotions, also Mid-Atlantic States. Die haben vor allem da in South North Carolina, Virginia damals da veranstaltet. Es gab natürlich, wie du gesagt hast, die World Wide Wrestling Federation, die eher da oben um New York herum veranstaltet hat. Es gab noch die AWA, American Wrestling Association, die also ja um Minnesota in dem Bereich veranstaltet hat. Championship Wrestling von Florida. Klar, Florida-Bereich und. Also da gab es wirklich, wirklich ganz, ganz viele. Die alte CWA, Continental Wrestling Association, da in Alabama, Mississippi, also viele Südstaaten, da war es auch vertreten. Und natürlich auch ganz, ganz bekannt, muss man erwähnen, World Class Championship Wrestling, die Liga der von Airwicks, auch sehr, sehr groß zu dem Zeitpunkt. Und da gab es noch so viel mehr, Georgia Championship Wrestling und.
Es gibt unglaublich viele Territories damals, das muss man ganz klar so sagen. Das war nicht nur Das war ein einziger Flickenteppich, um es mal plastisch auszudrücken. Das waren ganz viele Dutzende kleine Territories. Zum Beispiel Eastern Championship Wrestling, also was dann später die ECW wurde. Auch die WCW, auch das war eigentlich im Ursprung eine Territory und ist dann eben gewachsen, genauso wie es die ECW getan hat. Das kam dann irgendwann alles so mit der Entwicklung. Aber es ist eine unglaubliche Vielzahl an Territories und
Stampede auch, Wrestling genau, zum Beispiel, ja. Ja genau, auch in Kanada. Das war jetzt nicht nur in USA, sondern das bezog sich auf ganz Nordamerika.
Ein riesengroßer Flickenteppich, um das nochmal hier so zu erwähnen. Und dadurch dann eben auch, ja, es gab kein globales Konzept dahinter, wie man das heutzutage irgendwie so gut machen würde, sondern da ist es einfach so gewesen, da hat man seine Region gehabt, da hat man gearbeitet, da konnte man für sich arbeiten, Stars aufbauen, Zuschauer ziehen und eben Shows veranstalten und da haben gerade die Alteingesessenen haben davon sehr, sehr gut gelebt und auch einen Vince McMahon Senior, also der Vater von Vincent Kennedy McMahon Junior, den wir jetzt heute haben, der eigentlich auch schon wieder ein Senior ist fast, der war ja auch so ein Traditionalist und natürlich wusste er, dass sein Sohn Größeres vorhat, Shaggy. Und Vince McMahon, also Junior, der hatte ja große Pläne und hat das auch ja gar nicht so in der vorgehaltenen Hand erzählt, sondern da war jemand, der war ein Draufgänger und das ist ja auch was, was ihn charakterlich auszeichnet. Der war, hat auch keine leichte Kindheit oder sonst irgendwas gehabt, sondern der war schon jemand, der auch hier und da angeeckt ist.
Ja, gerade auch einfach, weil er den Mund aufgemacht hat und oft das gesagt hat, was er denkt, aber auch das gesagt hat, was er will. Und klar, er war offen und ehrlich. Das ist etwas, was ihm später viele kritisiert haben, dass er ja die Territories übernommen hat. Aber er hat ja nie die Hand vor den Mund gehalten. Es war ja ein offenes Geheimnis, dass er das eigentlich vorhat, dass er mehr Potenzial insgesamt sieht. Und man muss ihm ja mittlerweile auch recht geben.
Ja, genau. Vince McMahon Junior hat 1982 Capital Wrestling Corporation von seinem Vater gekauft. Das genaue Datum ist da nicht ganz so 100% exakt, aber es wird mehrheitlich als der 6. Juni 1982 bezeichnet. Und dann kommt hier wiederum noch die World Wrestling Federation hier ins Spiel, die nicht allein Vince McMahon Senior gehört hat, sondern da steckten auch noch Gorilla Monsoon, Arnold Scarland und Phil Secco drin. Auch diese Promotion wollte Vince McMahon Junior übernehmen. Und das möglichst schnell. Er hat also dann Businesspartner, Sponsoren und all das zusammengezogen, um das entsprechende Geld aufzubringen. Und es waren dann insgesamt ungefähr $1 Million. Und das ist eigentlich aus heutiger Sicht schon, das ist eigentlich nicht so besonders viel. Und da haben diese drei Businesspartner, also Gorilla Monsoon, Arnold Scarland und Phil Secco, haben um den Dreh 815.000 bekommen und Vincent
bezahlt,
genau, und bezahlt.
Ach, du meinst, dass, als er sie dann ausgekauft
hat? Genau, als sie ausgezahlt hat.
Ja. Dann hast du vollkommen recht, sorry.
Okay. Genau, die haben eben $815.000 bekommen und Vince McMahon Senior, Vincent J. McMahon, hat $185.000 bekommen. Und Vince McMahon Junior hat dann eben das Ruder übernommen. Und man muss auch dazu sagen, der Senior ist auch kurze Zeit später an Krebs gestorben. Also er ist 1984 gestorben. Also danach hat er da auch nicht mehr irgendwie organisatorisch mitgewirkt. Also hier war dann der Wille war zwar, glaube ich, noch da, aber ich glaube, er war auch einfach körperlich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr in der Lage, um da noch diese große Neuerung noch mal mitzugeben. Die wollte er, glaube ich, auch gar nicht, um es mal ganz klar auszudrücken. Und für die WWF oder WWWF war es ja dann auch so, dass man aus der NWA ausgetreten ist, Shaggy. Und das war ja auch wiederum so ein Tabubruch eigentlich.
Ja, man hat die Territorien verlassen. Ich muss ganz kurz noch mal Vince McMahon Junior ansprechen. Das ist ja unser Vince McMahon. Vielleicht sollte man das jetzt direkt schon mal sagen. Wir wissen, er mag den Zusatz Junior nicht und bei seinem Namen auch nicht. Denn der wurde dann auch irgendwann gestrichen. Ja, er hat die NWA verlassen, den Dachverband, wie wir es vorhin gesagt haben. Er ist dann mit seiner eigenen Liga ausgestiegen und hat dann auch schon angefangen, Wrestler exklusiv an sich zu binden. Und das kam natürlich überhaupt nicht gut an in den anderen Territories. Die haben sich teilweise dann auch gegen Vince McMahon verbünden wollen. Aber Vince McMahon, der hatte da einen großen Plan dahinter und der ja hat ja auch funktioniert. Also der WWF hat sich immer weiter expandiert, wurde immer größer, immer mehr Wrestler kamen hinzu. Und man hat es dann auch irgendwann geschafft, einen landesweiten Fernsehdeal zu bekommen.
Genau, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und vor allem hat man auch die entsprechenden Wrestler sich zusammen gekauft, um es sozusagen, das ist gerade eben schon angesprochen. Und ganz, ganz vorne mit dabei war natürlich Hulk Hogan. Und Hulk Hogan, der war nicht immer bei der WWF, also jetzt hier ist es dann die WWF, nicht mehr die WWWF. Dieses Trademark hat Vince McMahon Junior, ich sag's trotzdem nochmal, auch wenn er es nicht mag, hat er 1980 hatte er das sich sichern lassen und dann eben, dann nachdem er das übernommen hat, war es dann eben die WWF. Hulk Hogan war jemand, den er als absoluten Star gesehen hat. Ja, der zuerst bei New Japan gesehen damals, bei Hogans Ausflügen dort, damals noch als Terry Bollea. Und der war jemand, da war man sich einig, irgendwie, das wird der nächste große Star. Und der wurde ja dann auch entsprechend schnell aufgebaut und ist natürlich auch dann durch diese Berühmtheit, die er dann anfangs erstmal bei der WWF gehabt hat, auch ja noch berühmter geworden durch die Filmrollen, die er dann eben gehabt hat, bei Rocky 3 zum Beispiel und dann diverse andere Filme, die er später auch noch mitgespielt hat. Und da sind ja viele Namen, die gerade in dieser Zeit dann eben Richtung WWF gezogen sind. Roddy Piper ist so ein Name und Jimmy Snuka, Don Morocco, der Sheik, Nikolai Volkov, Junkyard Dog. You name it. Also es sind alles große Namen, die hier eben gewechselt sind. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges, finde ich. Weil du kannst keine Wrestling-Show veranstalten, wenn du keine Stars hast. Und für WrestleMania, was ja dann im späteren Verlauf dann noch kommen sollte, da hat man sich ja dann auch den entsprechenden Slogan dazu ausgedacht. Und es sollte ja the greatest Wrestling-Event of all time werden. Und ja, kein Wrestling-Event ohne Wrestler irgendwo. Aber, Shaggy, der Name Wrestling passt ja hier eigentlich nur so begrenzt. Klar, das Wrestling stand noch immer im Mittelpunkt, aber es sollte auch sehr viel Entertainment dabei sein.
Ja, das war, glaube ich, auch der entscheidende Faktor. Man hat ja wirklich, Wrestling war immer so in so einer Blase. Das war nie ein Mainstream-Ding. Das hatte immer auch noch so diesen Hinterhof-Charme, diesen Hinterhof-Charakter. Und da wollte Vince McMahon auch weg. Vince McMahon wollte Wrestling zu einem Massenphänomen machen, zu etwas, was auch im Mainstream angesehen wird von den Leuten. Und dazu braucht man halt auch Mainstream-Stars. Und er hatte das Glück und die Kontakte dann auch zu diversen Stars Kontakt zu knüpfen, aber auch MTV ist damals auch aufmerksam geworden auf das junge, aufstrebende Produkt WWF und hat gedacht, vielleicht kann man ja auch gemeinsam was schaffen. Und das war, glaube ich, auch wirklich entscheidend. Der junge hippe Musikfernsehsender MTV, der auch noch nicht alt war zu dem Zeitpunkt, gab es ja auch nur ganz, ganz wenige Jahre, hat dann damals auch gesagt, okay, der WWF ist ein Produkt, das könnte zu uns passen. Und diese Connection war entscheidend, glaube ich, für WrestleMania.
Genau, MTV wurde 1981 an den Start gebracht und es gab in dieser Anfangsphase zwei Wrestling-Specials. Eine war The Brawl to End It All und das war am 23. Juli 1984, auch live aus dem Madison Square Garden, direkt über MTV und da gab es unter anderem das Match zwischen Wendi Richter, begleitet von Cyndi Lauper, gegen die Fabulous Moolah, die eben dann von Lou Albano begleitet worden ist. Und Wendi Richter hat sich damals die WWF Women's Championship gesichert. Und die zweite Event war The War to Settle the Score. Das war kurz vor WrestleMania dann, am 18. Februar 1985. Und da gab es unter anderem Leilani Kai gegen Wendi Richter. Und Leilani Kai hat sich da den Titel geholt. Aber auch da waren dann eben schon die Prominenten da. Und Shaggy, da ist ja dieses Stichwort auch der Rock and Wrestling Connection. Und da gibt's ja auch diverse, ich sag's mal, durchaus lustige und manchmal auch ein bisschen peinliche Vignetten, die man da so sich anschauen kann. Also dieser Mischmasch aus Popkultur und Wrestling, der fühlt sich manchmal auch ein bisschen merkwürdig an.
Ja, aber wie gesagt, das war schon super, super wichtig. Cyndi Lauper gerade ist ein großer Musikstar zu der Zeit gewesen, ein Riesenstar. Und da, du hast auch einen Namen schon erwähnt, Captain Lou Albano, der ja da als Manager aktiv war bei der WWF, aber auch ein enger Berater auch von Vince McMahon zu dem Zeitpunkt auch war, ein legendärer Manager auch. Der hatte Kontakte geknüpft mit Cyndi Lauper, der hat sie kennengelernt und hat dann später sogar in ihrem Musikvideo übrigens eine Rolle gespielt. Er hat, glaube ich, ihren Vater auch gespielt in einigen der Musikvideos sind von Cyndi Lauper sind Wrestler, die dann auch von Vince McMahon abgestellt wurden. Also das war auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen so ein bisschen. Und mit dem Kontakt zu Cyndi Lauper hat man sich gedacht, mit ihr kann man doch auch wirklich was Großes auf die Beine stellen. Denn wie gesagt, sie war ein Megastar. Und durch diese Connection hat dann auch die Mainstream-Presse darüber berichtet. Und Wrestling, die WWF in dem Fall, die wurde noch bekannter, noch wichtiger.
Genau, das hat wirklich dann das Wrestling, was vorher eher so in den kleinen bis mittelgroßen Venues stattgefunden hat, hat wirklich dann nach vorne gebracht und wirklich dann auch ja in die Schlagzeilen gebracht. Ich glaube, ganz anders kann man es nicht sagen. Und Cyndi Lauper kennt man natürlich für Girls Just Wanna Have Fun. Das war damals ein Mega-Hit. Das ist so, als wenn man jetzt, ich sag jetzt nicht Logan Paul, ich sag jetzt vielleicht lieber so Namen wie Beyoncé oder sowas in der Richtung irgendwie an Land ziehen würde. Und die würde dann wirklich eine tragende Rolle hier spielen. Und auch da deswegen sowas wie Bad Bunny, das zieht sich durch die gesamte Geschichte von WrestleMania und so ist Wrestling größer geworden und so ist vor allem auch WrestleMania groß geworden. Die Prominenten, die eingebunden werden in die Show und das hat man ja dann auch im Verlauf hier sehr, sehr stark beworben, dass entsprechende Prominente vor Ort sein werden. Also dann hat man beispielsweise, Shaggy, das ist ja auch hier dein Domizil eigentlich, man hat hier Mr. T mit dazu geholt. Mr. T kennt man aus dem A-Team, man kennt ihn aus Rocky, der war damals auch ein Star, oder?
Der war auch ein Star, der war auch ein wirklich großer Star. Gerade Orki hast du angesprochen. Da hat er ja einen Hulk Hogan auch auch kennengelernt in diesem Film und wir sind Freunde geworden und man hat einfach diese Kombi auch für WrestleMania benutzt. Mr. T, das war ein großer Name. Nicht nur Rocky, natürlich auch das A-Team war auch ein großer Fernsehhit. Also Mr. T war ein ganz, ganz großer Name, der ja auch übrigens wie Hogan in der Zeit noch eine eigene Zeichentrickserie bekommen hat. Die gab's ja, es gab ja Hogan's Rockin' Wrestling, so eine Animated, und es gab auch die Mr. T-Serie ein bisschen später. Also beide da auch nochmal eine Gemeinsamkeit. Und das ist auch ein großer Name. Man hat gerade bei WrestleMania nicht nur bei der ersten, du hast es gerade gesagt, die Celebrities haben eine wichtige Rolle. Und das beweist man mit der allerersten schon, weil da hat man wirklich ganz, ganz viele Celebrities aufgefahren. Cyndi Lauper war natürlich wieder mit dabei. Liberace, der super Entertainer, dieser tolle, ja, eigentlich Pianist, aber was der hat quasi der Mastermind von den heutigen Las Vegas-Shows, wenn man so will. Also das war eine schillernde Persönlichkeit, aber vor allem neben Mr. T, der Referee des Main Events, der Special Referee, war ja Muhammad Ali. Und das war ja auch ein Riesenname.
Ja, Muhammad Ali, absolut Weltstar. Auch da zu der Zeit natürlich ein absolut bekannter Name. Und das war schon eine große Nummer, was man damals aufgefahren hat. Diese Entwicklung von WrestleMania, also erstmal Stars, das war ein Eckpfeiler, den man hier eben haben wollte. Man wollte in den Mainstream, man wollte gar nicht das größte, beste Wrestling unbedingt zeigen. Oder Shaggy, das muss man eben auch mal sagen. Weil wenn man zum Beispiel rüber zu Jim Crockett schaut, die Shows waren wrestlerisch besser. Also auch WrestleMania 1 ist keine richtig geile Show. Das muss man ganz klar sagen. Und da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Das ist auch eine Show, wenn man sich die heute anschaut. Also die wurde damals schon als eher mittelmäßig tituliert und die ist heute schon. Oh,
du hast auch gerade ein wichtiges Wort, so wird es hier, da muss ich direkt einhaken. Gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt. Das alles waren sonst Wrestling-Events, ja. Aber Show, dieses Wort, das war ja jetzt, das trifft es eigentlich jetzt erst genau, weil das wurde eine große Show mit drumherum, mit den Stars, aber auch mit den Geschichten, auch die wie die Stars dargestellt wurden. Das alles wirkte ganz anders als diese alten Wrestling-Kämpfe, will ich es mal nennen. Das wirkte einfach wirklich wie eine Mainstream-Show.
Es war Entertainment. Das war eigentlich das, was es sein wollte. Es wollte Entertainment sein, das wollte in den Mainstream, das wollte auf die große Bühne. Und das war Vince McMahons Vision dahinter. Und diese Idee, die ihm da kam, die kam mir anscheinend im Urlaub irgendwie kurz, also so ein halbes, dreiviertel Jahr vor der ganzen Geschichte ist er ja so auf die Idee gekommen, dass man da ja in diesen Weg gehen könnte. Und natürlich, diese Entwicklung, die wird schon länger in ihm gebrodelt haben. Aber vielleicht kommen wir auch noch auf den Namen zu sprechen, WrestleMania. Wir haben das, glaube ich, schon mal in früheren Podcasts erwähnt, dass das eigentlich auf Howard Finkel zurückgeht, der das mal in den Raum gestellt hat bei so einem ominösen Meeting. Aber Shaggy, wusstest du, dass auch mal der Name, zumindest gerüchteweise, The Colossal Tussle im Gespräch gewesen ist?
Ja, habe ich gelesen und muss sagen, WrestleMania ist doch auf jeden Fall ein besserer Name. man saß wirklich zusammen und hat sich überlegt, wie könnte das denn heißen? Und die besten Ideen kommen in der Gruppe. Das ist auch so ein für Writer oder für Leute, die im kreativen Schreiben aktiv sind, auch eine wichtige Regel. Und da saß man zusammen und irgendwann hat man so hergesponnen, Brainstorming. Und Howard Finkel sagte, ich glaube, was war es? Beatlemania, gell? Es gab ja diese große Show. Und da hat er sich gedacht, nee, komm, pass auf, warum nennen wir es nicht WrestleMania? Und Gerüchten zufolge war dann so für 10 Sekunden Stille in dem Raum, bis da großer Jubel ausbrach. Aber es war wohl auch, könnte auch anders gewesen sein.
Ja, also das war so ein bisschen, es ist nicht 100% klar, ob es gewesen ist. Also George Scott hat diese Geschichte mit Colossal Tussle in den Umlauf gebracht. George Scott war damals einer, der die ersten WrestleManias mitgebookt hat, also die ersten zwei WrestleManias. Und da gab es eben diese ominösen Meetings und angeblich soll Vince McMahon tatsächlich Colossal Tussle erstmal lieber gehabt haben, aber naja, es ist dann doch WrestleMania geworden, zum Glück. Und gerüchteweise soll es Howard Finkel gewesen sein. Also von daher, irgendjemand ist es auf jeden Fall gewesen. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr nicht Colossal Tussle 37 sehen, sondern WrestleMania 37. Das klingt schon bedeutend wertiger. Und ja,
aber wir würden dann hier sitzen und sagen, stell dir mal vor, der Name hätte auch WrestleMania laufen können. Also man hat sich auch dran gewöhnt. Aber klar, WrestleMania klingt halt auch einfach groß.
Genau, und auch hier nochmal ganz dezidiert darauf nochmal einzugehen. Es war für alle Beteiligten ein Risiko. Das muss man mal ganz klar sagen, was hier veranstaltet worden ist. Vince McMahon, der hier das letzte Geld mit Sponsoren und Partnern zusammengekratzt hat, um die Promotion zu kaufen, um dann eben hier die Werbetrommel zu rühren, um die Stars ranzuziehen. Die machen das auch nicht für umsonst. Also die werden auch ihre Honorare bekommen haben. Und da schreibt ja George Scott auch beispielsweise, dass allein ein Mr. T beispielsweise während der WrestleMania 1 Woche, wo man ihn da vor Ort gehabt hat in New York, dass der mal eben $22,000 auf den Kopf gekloppt hat.
Tja, Jackie, die man dann auch bezahlen musste natürlich. Also die Stars ließen sich das natürlich auch teuer bezahlen. Und es hätte ja, wenn es nach hinten losgegangen wäre, wenn es jetzt kein Erfolg geworden wäre, hätte es auch ein relativ schnelles Ende für Vince McMahon und seine Pläne bedeuten können, weil dann wäre das Geld auch weg gewesen. Also das war schon ein großes Risiko, was man damals eingegangen hat und eingegangen ist. Und man muss ja dazu sagen, damals gab es ja zum Beispiel das Pay-Per-View-System auch jetzt noch gar nicht. Also man hat sich eine andere Möglichkeit gesucht, wie man diesen Event auch finanziell lukrativ gestalten kann für sich selber.
Ja, es gab sogenannte Closed-Circuit-Konzepte, beziehungsweise so, ja, es ist fast schon wie Kino eigentlich. Also man hat dann wirklich in kleineren Veranstaltungslokalitäten Fernseher hingestellt und da wurde dann eben WrestleMania geschaut.
Das ist ein bisschen wie Pay-Per-View. Also die bezahlt haben, das ging ein gesondertes Signal quasi wirklich raus an die Leute, die da auch in irgendeiner Art und Weise bezahlen. Es wurde ja auch teilweise auch in kleinen Kinos auch gezeigt, wenn die das Signal empfangen konnten. Und auch da haben die Leute bezahlt. Also das war schon der Vorläufer eines Pay-Per-Views.
Genau, und das war aber tatsächlich auch bei den ersten WrestleManias gang und gäbe. Da gibt's auch einen Chris Jericho, der sagt, ich habe mir die erste WrestleMania auch hier bei so einem Closed-Circuit-Ding angeschaut. Und ach, das finde ich so skurril irgendwo. Ich habe tatsächlich vor der Recherche hier zu dem Podcast gedacht, damals gäbe es schon Pay-Per-Views und die hätten sich das einfach alle live zu Hause von der Couch aus angeschaut, aber Shaggy war nicht so. Nee,
das war nicht so, das war damals auch noch nicht möglich und auch das machte es ja dann nochmal zu besonderen Events. Du konntest das nicht einfach so schauen, wie die normalen wöchentlichen oder je nachdem, wie oft diese Wrestling-Shows liefen. Nee, du musstest da was Spezielles für tun. Und du hast dich teilweise da auch wirklich mit anderen Leuten getroffen und man hat zusammen dann dieses WrestleMania angeschaut.
Genau. Und natürlich, wir haben es gerade schon angedeutet, hier als Lokalität für die erste WrestleMania musste es natürlich der Madison Square Garden in New York sein. Jackie, New York, wir haben schon bei der ersten Ausgabe von Raw gesagt, New York hat eine besondere Bedeutung für die WWF und auch heute noch für WWE. Was ist denn das Besondere an New York?
Na, erstmal ist man, das ist ja quasi die Heimat zum einen. Da ist man ja nicht weit, wohnt man ja nicht weit weg. Und der Madison Square Garden, das ist eigentlich so die Halle, die man jahrzehntelang mit der WWF in Verbindung gebracht hat. Die bekannteste Veranstaltungshalle, aber auch Vince McMahon hatte da ja eine wirklich enge Bindung zu den Besitzern der Halle. Aber auch generell war der Madison Square Garden schon eine ganz, ganz wichtige Halle. Ich weiß noch, als ich in New York das erste Mal war und im Madison Square Garden war, war das für mich, glaube ich, mein Highlight in der Woche im Madison Square Garden einfach zu sein erstmal. Also das ist einfach die bekannteste Halle der Welt für die zu dem Zeitpunkt dann aufstrebende, dann bekannteste Wrestling-Liga der Welt. Also das war einfach was Großes.
Ja, das geht mir genauso. Da hängt unglaublich viel Geschichte in diesen Räumlichkeiten. Ich war ja auch nur einmal da. Ich war bei WrestleMania 20 und habe mir das damals angeschaut. Und ich habe auch gesagt, wie cool ist das denn, hier im Madison Square Garden zu sein? Das kannte man nur aus dem Fernsehen. Und der Madison Square Garden, egal ob es jetzt durch Basketball oder durch andere Sportveranstaltungen, Entertainment-Veranstaltungen ist, das war damals auch hier in Europa, das war ein Household Name irgendwo. Also das kannte man. Und deswegen musste auch WWE beziehungsweise WWF und WrestleMania da wirklich ihren Startschuss finden. Wir haben es gerade angedeutet, also es gab im Vorfeld auch Aufbau Richtung Storylines, also zum Beispiel bei diesem angesprochenen The War to Settle the Score, da gab es beispielsweise Hogan gegen Piper, da hat Hogan per DQ gewonnen, weil Paul Orndorff und Cowboy Bob Orton damals der Bodyguard, so ein bisschen da mit dem Gipsarm von Roddy Piper, die haben da eben eingegriffen und dann im Nachgang haben da unter anderem auch Mr. T und sogar Cyndi Lauper sind dann noch da mit zum Ring gekommen und es hat eben diese ganze Aufbau, der hat da eben stattgefunden, man hat sich noch Jimmy Snuka mit dazu geholt und so weiter und so fort, damit man da wirklich die großen Namen im Main Event hat. Und trotzdem muss man sagen, wenn man sich die Veranstaltung heutzutage anschaut, da merkt man schon, dass da viel improvisiert worden ist. Und ich glaube, dass da auch Vince McMahon und die Verantwortlichen, auch damals war das ja noch nicht so ein großer Apparat, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Du hast nicht ich weiß nicht, wie viele Agents, du hast nicht die Presseabteilung, du hast nicht die Koordinatoren dahinter und so weiter und so fort. Das waren damals nur, ich sag mal, ein paar Handvoll Leute, die hier die Orga übernommen haben, Shaggy.
Ja, und das war natürlich dann auch stressig für die Leute. Gerade Vince McMahon, der war zu dem Zeitpunkt natürlich super aufgeregt. Wir haben es ja gesagt, was da alles auf dem Spiel stand für ihn. Und der war schon so ein bisschen so ein Nervenfrack, so dass einige Wrestler sogar gesagt haben, hier, nimm dich mal ein bisschen zurück. So war der an dem Tag drauf, weil es war wirklich auch eine wichtige Veranstaltung. Und es ist auch nicht alles glatt gelaufen letzten Endes, aber unterm Strich war man wirklich auch sehr zufrieden mit der WrestleMania. Man hat die Hauptkämpfe, die waren fest, ansonsten hat man einige der Kämpfe auch noch nicht angekündigt gehabt, aber man hat versucht, viele Stars auf die Karte zu packen und da war jetzt nicht der Aufbau, den man später schon so kannte, aber man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es was Großes war, auch schon gleich zu Beginn, als man eingeschaltet hatte.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir machen gleich noch ein bisschen den Rundown. Aber so ein bisschen die Geschichten zu erzählen hier, wie das damals auch so ein bisschen unkoordiniert gewesen ist. Zum Beispiel, achtet mal drauf, wenn ihr euch WrestleMania 1 anschaut, wenn dann Muhammad Ali in den Ring kommt und dann erstmal als Referee anfängt, Boxübungen zu machen, wo dann auch erstmal Pat Patterson gesagt hat, der auch als Referee da zugegen gewesen ist, komm mal runter, das ist hier nicht deine Aufgabe, ne? Du bist nicht Boxer hier, du bist nur Ringrichter irgendwo. Und auch, dass dann, ich glaube auch Roddy Piper war es, der sich darüber beklagt hat, dass irgendjemand im Backstage-Bereich rumrennt und irgendwie Fotos von den Füßen der Wrestler macht. Und das war dann eben Liberace, weil der so ein, nee, es war Andy Warhol.
Das war der Backstage. War Andy Warhol, aber auch ja ein Riesenstar, der Künstler Andy Warhol, der ist noch heute ein großer Name. So Leute waren dann da einfach Backstage und auch die waren aufgeregt. Also ich meine, man hatte so gemeinsam auch das Gefühl, man arbeitet da gerade irgendwie an was Großem.
Genau, und das siehst du auch bei der Veranstaltung. Die machen da alle ihren Part, die tun so oder genießen das auf jeden Fall auch. Ob sie es jetzt getan haben oder nicht, ob sie es gestellt haben, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn die alle da megamäßig Spaß da hätten und als ob es wirklich was Großes gewesen wäre. Und Shaggy, dann kommen wir doch hier mal so ein bisschen Richtung Veranstaltung. Also wir haben einen, ich sag's mal, gut gefüllten Madison Square Garden mit etwas über 19.000 Zuschauern. Wir haben einen prominent aufgebauten Main Event mit dem Match zwischen Hulk Hogan und Mr. T., begleitet von Jimmy Snuka und Paul Orndorff und Roddy Piper, begleitet von Bob Orton. Auf der anderen Seite mit Muhammad Ali und Pat Patterson als Special Referees. Wir haben ein Career versus $15,000 Body Slam Challenge Match zwischen Andre the Giant und Big John Studd. Wendy Richter mit Cyndi Lauper haben wir auf der Karte, Leilani Kai und Fabulous Moolah, dann eben um die WWF Women's Championship und noch einige andere Matches mehr und noch einige Prominente mehr. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen entsetzt, als ich das Ding eingeschaltet habe. Und dann singt Mean Gene Okerlund.
Ja, das meine ich.
Er schief als Shep irgendwie die amerikanische Nationalhymne.
Ja, da hatte man da in dem Fall niemanden eingeladen, um die Nationalhymne zu singen. Das hat dann ein Mean Gene Okerlund selber gemacht. Das fand ich auch weird. Also da war ich auch überrascht, weil man hatte ja eigentlich die Stars da. Aber trotz allem, die Nationalhymne zu singen, das hat man nicht bei einer normalen Show gemacht. Also das war schon groß. Aber warum man da nicht jetzt jemanden hingestellt hat, der dann die Nationalhymne singt, das habe ich nicht verstanden. Dann lasst man es doch den Mean Gene selber machen. Und vor allem, der hat ja auch abgelesen. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der hat in den Text der Nationalhymne mit dabei und hat zwischendrin einfach mal so auf den Text geschaut. Also das war auch seltsam, aber ich fand's gut.
Er hatte auch gar keine richtige Melodie da drin, wenn man mal so drauf achtet. Irgendwie, das war gar nichts. Und er hat ja dann auch das begonnen mit, ich glaube, ihr müsst mir dabei ein bisschen helfen. Also ich habe es nicht rausfinden können, ob da jemand abgesprungen ist oder irgendwas anderes passiert ist. Aber es wirkte ein bisschen wie aus der Not heraus geboren. Und grundsätzlich ist es hier auch so, es gibt sehr oft Wrestler ohne Entrance-Themes. Das heißt, das fällt ein bisschen weg. Stattdessen hat man Lord Alfred Hayes in die Mitte des Aufgangs gestellt. Und der hat dann immer so eine kleine Preview zu dem nächsten Match gegeben, Shaggy.
Ja, und es gab aber auch zwischendrin dann noch Interviews. Nicht immer, nicht vor jedem Match, aber auch das hat man dann immer schön gemacht, dass man das Match vorher noch mal aufgebaut hat mit Lord Alfred Hayes, aber auch mit diesen Interviews zwischendrin. Gerade auch gleich zu Beginn mit Tito Santana und dem Masked Executioner, von dem man niemand wusste, wer es ist. Das war Playboy Buddy Rose übrigens, gell? Das war einer meiner Lieblings-Edeljobber später dann auch, der wunderbare Buddy Rose. Ich mochte den sehr. Hier noch unter einer Maske als Executioner. Der stand im Opener der ersten WrestleMania. Das darf man nicht vergessen. Auch das hat man irgendwie dann schön gemacht, dass man wirklich die Matches nochmal aufgebaut hat. Das war gut.
Darf ich da was kritisieren?
Ja.
Das Witzige ist ja, dass immer ein Wrestler kam mal von links rein und der andere dann danach von rechts. Und die haben aber beide immer die Promo in die Kamera logischerweise gehalten. Obwohl der andere Mensch eigentlich gerade dann rechts außerhalb der Kamera steht oder links außerhalb der Kamera steht. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen.
Tja, kann man aber so machen. Damals in den 80ern, come on.
Ich weiß. Also heutzutage, wenn so eine Veranstaltung heutzutage laufen würde, da wäre Dave Meltzer nicht drüber begeistert, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall Opening Contest war Tito Santana gegen Executioner. Auch da muss man sagen, kein besonders herausragendes Match, was wir hier gesehen haben. Tito Santana natürlich als lupenreines Babyface hier unterwegs und gewinnt dann am Ende das Ding hier mit einem Flying Forearm und dann eben dem Figure Four Leglock. Und dann gibt der Executioner auf nach 4 Minuten, Shaggy.
Tja, Opener, aber der Flying Forearm, das sollte ja später nochmal sein Finisher für längere Zeit irgendwie werden.
Ja.
Aber hier mit dem Figure Four Leglock, warum auch immer, weil das habe ich nicht verstanden in dem Fall, weil man hat ja eigentlich in der eigenen Liga gerade einen Star gehabt, der den Figure Four Leglock als seinen Finisher proklamiert hat, Greg Dimmer Valentine.
Ja.
Aber vielleicht sollte da ja auch noch eine Geschichte aufgebaut werden.
Wer weiß. Genau. Greg Valentine hat ja dann auch im Interview gesagt, dass er zeigen will, dass er der echte Meister des Figure Four Leglock gewesen ist.
Das meine ich damit.
Ja, genau.
Das meine ich damit. Der war später auf der Karte, aber wir hatten dann noch ein Match, und zwar war es King Kong Bundy gegen Special Delivery Jones. Das war aber auch eigentlich mehr ein Squash.
Ja, da hat Special Delivery Jones hier versucht, King Kong Bundy am Anfang anzugreifen. Das hat nicht funktioniert. Es gab einen Big Splash und in die Ringecke und dann nochmal einen Big Splash obendrauf. Und dann war das Ding gelaufen es heißt offiziell 9 Sekunden. Wenn man auf die Uhr geschaut hat, war es ein bisschen mehr. Auf jeden Fall einer dieser berühmten King Kong Bundy Squashes, die wir hier gehabt haben.
Aber interessant, dass man in den ersten beiden Matches eigentlich da einen klaren Sieger jeweils hatte. Ist im dritten Match übrigens auch ganz genauso. Und das waren ja alles Leute, die später dann schon in der Upper Midcard antreten sollten zu dem Zeitpunkt. Erstmal, also man hat hier schon Leute auch aufgebaut.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass hier WrestleMania nicht nur das Ding gewesen ist, wo irgendwie die großen Fäden kulminieren, weil die gab es damals einfach nicht so wirklich. Klar, es waren ein paar aufgebaute Matches dabei, aber gerade die Mid- und Undercard, da wollte man auch Wrestler präsentieren. Und das waren dann kurze Matches, das waren dann auch teils beeindruckende Matches, wie hier eben King Kong Bundy, der Special Delivery Jones, der auch ein Publikumsliebling damals gewesen ist, einfach mal in Sekundenschnelle wegbügelt, dass man das sofort gesehen ist, boah, was ist denn das für ein Monster hier an der Seite von Bobby Heenan damals. Und man wollte Stars kreieren und man wollte darstellen, das sind unsere Leute und das sind unsere Talents. Und das hat man auch im nächsten Match gesehen, Shaggy. Da haben wir Ricky Steamboat gegen Matt Bourne. Matt Bourne hier noch, ja, als Matt Bourne und nicht als Doink.
Ja, das kam erst viele, viele Jahre später. Aber hier auch der bei der ersten WrestleMania vertreten, Ricky Steamboat, auch der sollte ja noch in den nächsten Jahren weiter oben mitspielen und der durfte sich hier schon mal präsentieren und da zu dem Zeitpunkt auch der größte Publikumsliebling, das hat man gehört, da sollten noch einige kommen danach, aber zu dem Zeitpunkt war das schon ganz gut, die Reaktion, die Ricky Steamboat damals bekommen hatte. Hat mir sehr gut gefallen und vielleicht das beste Match des Abends.
Ja, also ich fand, das war ein gutes Match. Man hat auf jeden Fall hier auch gesehen, dass Matt Bourne wirklich ein guter Catcher ist. Also das hat man hier gesehen, dass der technisch versiert ist, dass der weiß, was er tut und dass er vor allem einen Ricky Steamboat hier wirklich sehr, sehr gut aussehen lässt. Am Ende, wenig verwunderlich, gab es den Crossbody und dann war das Ding gelaufen. Auch hier, es geht um Showcase für Ricky Steamboat, der ja dann im späteren Verlauf auch noch eine größere Rolle spielen sollte. Ich erinnere nur an WrestleMania 3 gegen den Macho Man zum Beispiel. Und dann kommt ein Match, da habe ich mich auch gefragt, so, Alter, erstmal Shaggy, Brutus Beefcake.
Ja, der sah damals schon richtig cool aus, mit seiner glitzernden Fliege und seiner Sonnenbrille. Damals von Johnny Valiant oder Lucius Johnny Valiant, als übrigens sehr, sehr viele Manager, also in jedem Match waren ja mindestens ein Manager eigentlich dabei, meistens auch zwei. Der stand im nächsten Match und sein Gegner, ja, damals auch eine junge neue Hoffnung, nämlich der Sohn von Bruno Sammartino, David Sammartino, der übrigens auch begleitet wurde von seinem Vater. Und als der Name Bruno Sammartino genannt wurde, als er im Ring stand, da gab es einen Riesenpop. Also das ist schon auffällig gewesen, wie das Publikum dann in manchen Momenten, die ja schon oft ruhiger waren, aber in manchen Momenten einfach wirklich reagiert hat. Und das war so ein Moment. Das war schon gut. Besser als das Match.
Alter, das Match war das Grauen, oder?
Ja.
Das hat so lang gedauert, wie die drei Matches davor zusammen. Und das war unfassbar langweilig. Bis auf die letzten anderthalb Minuten. Da ging's ab. Und als dann Bruno Sammartino hier eingegriffen hat, weil dann ist David Sammartino rausgeschickt worden und es gab einen Slam gegen ihn von Lucius Johnny hier außerhalb des Rings. Und dann kam Bruno Sammartino dazu und hat sich eben eingemischt. Und also der Pop für Sammartino, für Bruno Sammartino, der war riesig, aber David Sammartino, der hat auch nicht das, was sein Vater gehabt hat. Also ich habe so, man erkennt hier sofort, was Bruno Sammartino für eine Ausstrahlung hat und der steht halt im Ring und du denkst dir so, krass. Und dann siehst du David Sammartino daneben und denkst dir so, meh.
Der hätte lieber ein paar Löffel mehr Charisma essen sollen als Steroide, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, und da gab es aber eine doppelte Disqualifikation. Also selbst für das komische Match ein unbefriedigendes Ende. Aber okay, man hatte vielleicht auch mehr vor mit beiden noch, aber David Sammartino ist gar nicht so viel geworden. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen.
Nee. Im Gegensatz zu Brutus Beefcake, der natürlich seine Hochzeiten als Zodiac gehabt hat, Shaggy.
Ganz mindestens als Zodiac. Vielleicht sogar als Man with No Name oder als der Booty Man.
Aber der Butcher.
Aber sein ehemaliger oder späterer Tag-Team-Partner, Craig Valentine, der war ja damals Intercontinental Champion, übrigens ein sehr hässlicher Gürtel, der es damals noch war. Craig Valentine, der sah, der ist ja wirklich ein Phänomen. Der sah damals schon alt aus, aber sieht heute noch genauso aus wie damals, oder?
Ich glaube, da haben wir schon im Ric Flair Podcast, glaube ich, schon unsere Witzchen drüber gemacht, dass der doch damals die Schildkröte im Lockerroom genannt worden ist.
Ja, zu Recht. Aber er hat sich ja wirklich nicht verändert. Und sein Gegner hier in dem Fall, Junkyard Dog, nicht unbedingt der beste Wrestler, aber ein riesen Publikumsliebling zu dem Zeitpunkt. Also das war einer der wichtigsten Namen, dem Vince McMahon gelungen ist, unter Vertrag zu nehmen, weil der war wirklich ein Held. Gerade in der schwarzen Community. Einer der beliebtesten Wrestler aller Zeiten.
Ja, absolut. Und das hast du auch gemerkt, als der zum Ring gekommen ist. Übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, man hat ja hier die Musiken quasi abgeändert. Weil im Original ist der Junkyard Dog mit Another One Bites the Dust von Queen zum Ring gekommen. Und hier ist es dann eben Grab Them Cakes, so eine Eigenproduktion, was später dann auch sein Theme geworden ist, zum Ring gekommen. Das hat man overgedubbt. Es gab mehrere Stellen während des Events, wo das so gehandhabt worden ist. Zum Beispiel auch bei Wendy Richter, die ist natürlich auch zu Girls Just Wanna Have Fun reingekommen. Aber da hat man einfach eine generische Rockmusik drüber gelegt irgendwo.
Ja, ist ja leider bei ganz vielen Sachen im WWE-Network genau so. Aber es ist halt so, man hat ja nicht die Rechte. Dafür schneidet man. Aber das ist ein anderes Thema. Reden wir ein anderes Mal drüber.
Das ist richtig. Ja, auch hier hat man vor allem gemerkt, dass eben der Junkyard Dog absolut over gewesen ist. Das Match war, wie ich fand, ganz okay. Also da hat man schon gemerkt, dass das hier zwei sind, die können's. Und Greg Valentine mochte ich auch in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Mit der Härte, mit dem Bearbeiten des Beins und dann auch mit den miesen Tricks, die wir dann hier gehabt haben. Weil Shaggy hat ja dann eigentlich gewonnen, nämlich per, bei einem Roller mit Beinen auf dem Seil. Aber das wurde ja dann, umgedreht und dann ist er ausgezählt worden, was ich ein bisschen schade fand.
Ja, Tito Santana kam ja noch mal zum Ring und hat irgendwie noch mal gesagt, nee, ich habe den besseren Figure Four Leglock. Nein, also wie gesagt, da hat man ja eine Geschichte wirklich, wirklich gebaut. Und der hat dann noch mal, am Ende hat sich dann aber ein Craig Valentine einfach auszählen lassen auch und konnte so den Gürtel auch nicht verloren. Der Sieger trotzdem, der Junkyard Dog.
Genau. Kein Wunder, wie geiles Match, irgendwie kein technischer Leckerbissen oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, es waren zwei gute Männer im Ring irgendwo und da hat man schon gesehen, dass da auch ein bisschen mehr Potenzial drin steckt als im Executioner zum Beispiel oder in David Sammartino.
Aber an einem großen Abend muss man ja auch mal einen Titel wechseln lassen, oder? Vielleicht ja im nächsten Match.
Genau. Oh ja, da haben wir vor allem erstmal wunderbar Interview mit dem Iron Sheik und Nikolai Volkov, die dann auch gleich im Ring nochmal sowohl die russische Nationalhymne singen, als auch dann nochmal Russia, number one, Iran, number one, USA, puah, ne, also, ich weiß nicht, ob das meine beste Iron Sheik Imitation gewesen ist, aber besser geht's gerade nicht.
Also der Iron Sheik ist, über den macht man sich ja oft irgendwie lustig, aber das ist schon wirklich jemand, einer der interessantesten und witzigsten Charaktere, die es im Wrestling-Business gab, aller Zeiten. Das würde ich jetzt so behaupten. Der hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat immer das gesagt, was er wollte und ist auch angeeckt. Aber irgendwie mag man den.
Er ist auf jeden Fall unterhaltsam und der ist auch kein schlechter Wrestler, das muss man auch dazu sagen. Also der ist durchaus hier in den jüngeren Jahren, nicht mehr später, dann viele Jahre später, wenn er dann da an der Seite von Sergeant Slaughter im Ring gestanden hat. Hier hat man doch auch gesehen, dass er durchaus was kann. Und er und Nikolai Volkov waren hier die Herausforderer auf die WWF Tag Team Championship, sind übrigens begleitet worden von Classy Freddy Blassie. Und die trafen auf die amtierenden Champions und das war der US Express Barry Windham und Mike Rotundo. Auch das witzig, weil, also, IRS, Mike Rotundo, hier als absolut glühendes Babyface zu sehen, schon ein bisschen lustig, oder?
Ja, er war ja auch noch recht jung. Also, das hat schon gepasst. Die beiden waren ein gutes Tag-Team. Und die sind ja auch sehr, sehr enge Freunde. Auch mit Barry Windham ja auch ein großer Name. Auch in anderen Territories gewesen. Später ja natürlich auch noch bei der WCW noch mal aktiv. Und wir wissen, ist auch ein Mitglied der Four Horsemen. Also, das ist auch ein großer Name. Und die beiden damals, der US Express, also die waren schon sehr beliebt. Und hier traten sie an gegen die absoluten Heels im Kader, die Ausländer, die bösen Ausländer.
Genau, und der US Express ist natürlich auch zu Born in the USA zum Ring gekommen. Ich habe letztens noch einen Tweet gelesen, irgendwie, wer ist als Wrestler oder Promoter nicht schon mal zu Born in the USA zum Ring gegangen? Also ich glaube, das war auch Standard irgendwo. Hat natürlich hier dazu gepasst. Du hast einfach die bösen Ausländer gegen die guten Amerikaner hier gehabt. Haben wir schon tausendmal gesehen. Aber am Ende, Shaggy, gab es einen Titelwechsel.
Ja, es gab einen nicht ganz fairen Titelwechsel, aber es gab den Titelwechsel am Ende und neue Tag Team Champions. Und da war das Publikum nicht gerade begeistert. Nikolai Volkov und der Iron Sheik. Ja, die waren damals auch ein sehr erfolgreiches Tag Team und ein cooles Tag Team. Und die haben sich hier gegen den US Express, den es danach auch nicht mehr lange geben sollte, durchgesetzt.
Und ein gutes Match, also für die damaligen Verhältnisse, das muss man auch sagen. Also das war ein ganz klassisches Tag-Team-Match mit einem Mike Rotundo, der hier lange Zeit eingesteckt hat. Am Anfang hat es die Babyfaces gehabt, die Kontrolle übernommen haben. Dann natürlich die bösen Heels, die Mogel ein bisschen. Und dann wird Rotundo sehr lange bearbeitet, ehe es dann den Hot-Tag gibt. Und Windham, der dann eben Tempo reinbringt. Und am Ende gab es dann eben den Schlag mit dem Stock. Und dadurch ist dann der Titel gewechselt. Ich sag's dir ganz ehrlich, dieses Match, das würde heutzutage auch noch funktionieren.
Ich glaube auch. Also klar, auch vor allem, wenn man in den Südstaaten auskämpft, dieses Match mit den gleichen Leuten, würde das definitiv sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, machen wir weiter, Shaggy. Was haben wir noch auf der Card?
Ja, wir hatten dann auch noch unser Lieblingsmatch des Abends, die $15.000 Challenge, Body Slam Challenge Match. Big John Studd, begleitet von Bobby Heenan, traf auf Andre the Giant. Und es ging hier um einen Body Slam und um $15.000.
Ja, warum auch nicht? War das ein Match für dich?
Nee, das war natürlich kein richtiges Match, das muss man so sagen. Also, man hat einfach auf den Bodyslam hingearbeitet. Das war eher ein längeres Segment, würde ich fast behaupten, oder?
Ja, und es war ja auch noch nicht mal hingearbeitet irgendwo.
Also dann auch ja, echt nicht wirklich.
Also ich finde, das war eher so ein bisschen, das klingt jetzt böse, als es gemeint ist, es war eher so ein bisschen Monstrositätenbeschau. Du hast diese zwei unglaublich großen Männer gegeneinander. Andre the Giant, auch damals ja schon bekannt und einfach auch sehr beliebt. Das hat man auch gemerkt, als er in die Halle gekommen ist. Und da war einer der größten Namen irgendwie, die du da haben konntest. Deswegen musst du den auch mitbringen. Was ich witzig fand im Interview vorher, wo Big John Studd diesen Beutel mit den $15.000 hochgehoben hat und so, boah, ist das schwer. Da musste ich ein bisschen lachen, wenn er sich danach anpreist, so, ich bin hier so und so groß und so schwer, ich bin ein Riese. Und dann so, ja, aber du kannst nicht so einen kleinen Turnbeutel hier tragen oder was.
Worüber ich lachen musste, übrigens, klar, war hier unter der Giant dann auch der Sieger, war das Interview danach. Ist dir das aufgefallen? Da gab es ja das Interview und das hatte Mean Gene dann eigentlich schon beendet, aber Andre the Giant hat einfach weitergeredet, weil er noch was sagen wollte. Und dann hat man einfach ausgeblendet.
Ist mir nicht aufgefallen.
Andre hat erst nichts gesagt, dann hat Mean Gene nochmal was gesagt, dann Andre angefangen und dann war es plötzlich vorbei, während er noch geredet hat.
Tja, mein Gott, wenn er sich nicht schneller hier ausdrücken kann.
Denn man musste ja jetzt auch zu den beiden wichtigsten Matches des Abends kommen. Die Matches, für die wahrscheinlich auch die meisten letzten Endes eingeschaltet haben, die standen jetzt noch auf dem Plan.
Genau, wir haben jetzt zuerst das Match um die WWF Women's Championship. Wendi Richter begleitet von Cyndi Lauper gegen Leilani Kai, begleitet von Fabulous Moolah. Auch hier das Match nicht besonders herausragend, aber Leilani Kai hier als klare Heel positioniert, aber wrestlerisch schon auch aus heutiger Sicht alles andere als geil. Aber hier ging es eigentlich auch in erster Linie darum, dass man irgendwie Cyndi Lauper dann am Ende diesen Triumph geben wollte. Und auch, dass Cyndi Lauper ja hier auch aggressiv mit einer Fabulous Moolah umgesprungen ist. Also man wollte diese Rebellen hier quasi dann nochmal promoten. Und das hat man hier auch getan. Das Match war ja auch nicht besonders lang, muss man sagen. 6 Minuten nur ein bisschen.
Ja, da ging es auch wirklich eher darum, Cyndi Lauper jetzt hier zu zeigen. Das Match selber war nicht gut. Auch das Finale, das Ende, das, was zum Finish sorgte, war ein umgedrehter Crossbody. Das war ganz schlecht umgedreht auch irgendwie. Also das Match war wirklich, wirklich nicht gut. Aber der Pop danach beim Titelwechsel, der war groß.
Ja, also das war dann eben auch das Wichtige, was wir hier eben gehabt haben. Das war dann einfach diesen großen Titelwechsel gehabt, dass Cyndi Lauper hier mit ihrer Freundin Wendi Richter zusammen feiern konnte. Und das, mehr wollte das nicht sein. Mehr wollte das nicht sein. Deswegen hat man auch die Titel noch im Vorfeld wechseln lassen, damit der Sieg von Wendi Richter hier wichtiger und bedeutungsvoller wirkt und damit der Titelwechsel hier stattfindet. Und damals bedeutete das noch was, wenn der Titelwechsel bei WrestleMania stattfindet. Das war hier wirklich der einzige Sinn und Zweck dahinter. Ja, und dann gab's noch ein bisschen Prominenz mit Billy Martin hier, Baseball-Spieler und, glaube ich, auch Trainer. Ich bin da nicht so beheimatet.
Ja, Manager vor allem. Also gerade, ja. Der war ein guter Spieler, der war aber gerade als Manager der New York Yankees sehr, sehr bekannt. Also das war so einer der bekannten. Das wäre so wie wenn Uli Hoeneß oder so hier bei einer Veranstaltung auftreten würde.
Und der durfte hier dann eben den Ring-Announcer machen. Wir haben dann noch Liberace im Ring gehabt, der dann mit den Rockettes getanzt hat und er ist der Guest-Timekeeper gewesen. Aber dieses Bild von Liberace mit den Rockettes, wo er dann da, was macht er denn? Wie nennt man das denn, Shaggy? Ist ja kein Concon, was er da tanzt, aber wo er einfach da so ein bisschen, wie man das sonst betrunken an Karneval irgendwie machen würde.
Genau, wie der Olaf das betrunken an Karneval macht. Das ist schon so eine Art Concon, also dieses Beine nach oben dancen, das ist so dieser typische, dieses Bild, das hat sich auch eingeprägt, das gehört auch irgendwie zu WrestleMania, war ja auch lange immer in den Intros auch irgendwie zu sehen, also das ist auf jeden Fall auch ein bekannter Moment.
Genau. Und das war einfach der Aufgelopp. Man wollte hier die Talents zeigen, man wollte die Stars zeigen. Da kam Billy Martin raus, dann kam Liberace raus, dann kam Muhammad Ali raus als Special Referee und Pat Patterson eben auch noch mit dazu. Und dann gab's den Entrance, natürlich auch der ganz großen Stars. Wir haben es gerade übrigens, haben wir gerade erwähnt, dass bei Wendi Richter gab's auch keinen Girls Wanna Have Fun, natürlich, muss man hier auch nochmal sagen.
Das hast du aber auch, glaube ich, gesagt. Aber was es auch gab, es war schon auch ein Special Entrance. Das kennt man ja heutzutage, ist es ja ganz gewöhnlich, dass man bei einigen Matches Special Entrance hatte. Für den Zeitpunkt damals war das was ganz Besonderes, denn auch die Heels, also in dem Fall Roddy Piper und Paul Orndorff, Mr. Wonderful Paul Orndorff, die hatten auch ein Special Entrance, beziehungsweise ja eher auf Piper gemünzt, denn da waren ganz viele Dudelsackspieler.
Ja. Man wollte dem Ding hier auch einfach eine Wertigkeit geben. Und ich fand es dann auch sehr passend, dass man, auch das war damals ungewöhnlich, ja so ein bisschen hinter die Kulissen gegangen ist. Man hat ja dann wirklich gesehen, wie Hogan und Mr. T ja aus den Katakomben gekommen sind. Und ich fand diesen ersten Blick gerade auf diese konzentrierten Männer, die dann da zum Ring gekommen sind, das fand ich, war richtig gut eingefangen, oder?
Ja, das fand ich auch, fand ich sehr, sehr gut. Da hat alles gepasst.
Ja, und also der Pop auch hier für Hogan und Mr. T, absolut beeindruckend. Da habe ich da vorgesessen und habe gedacht, das ist WrestleMania-Stimmung, weil dann ist die Kamera rausgezoomt und du konntest sehen, dass diese 19.000 Leute alle komplett abgehen. Die feiern das und die finden das geil, was sie da sehen. Und da haben wir gedacht, okay, da habt ihr alles richtig gemacht in dem Augenblick. Ne? Die Leute waren begeistert. Die Begeisterung überträgt sich auf die Zuschauer vor den Fernsehern. Und das ist alles richtig. Und das Match an sich ist jetzt nicht das beste Wrestling-Match, aber das hat zumindest all das gebracht, was es irgendwie bringen sollte. Gerade finde ich die Leistung von Roddy Piper auch hier und auch von Paul Orndorff, die mit Mr. T gearbeitet haben, also einem Non-Wrestler, die haben den so gut aussehen lassen und die waren sich nicht zu schade. Und gerade Roddy Piper und Mr. T, die mochten sich ja anscheinend Backstage nicht besonders. Also, ich fand das Match dafür, dass es eben ne? So alt schon ist, ich fand es zumindest unterhaltsam, auch wenn es nicht wrestlerisch gut war.
Genau, das hat genau gepasst. Das war aber trotz allem ein würdiger Main Event hier bei WrestleMania. Also Hogan und Roddy Piper, diese beiden wirklich herausstechenden Wrestling-Stars mit ihrem Charisma vor allem herausstechen. Und ein Paul Orndorff, der ja auch wirklich mit Hogan da in der Zeit davor auch schon gute Matches abliefern konnte, den hat man auch dazu gepackt, einfach weil er auch ein guter Wrestler ist. Der konnte auch, wie du es gesagt hast, mit Mr. T ein paar gute Aktionen irgendwie zeigen. Und man hatte schon wirklich das Main-Event-Gefühl. Das war ein WrestleMania-Moment mit diesen vier Leuten hier und mit den Begleitern. Jimmy Snuka, der ja auch aufgebaut werden sollte als ein großer Star. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Cowboy Bob Orton war ja auch dabei. Das haben wir noch nicht gesagt, der Vater von Randy Orton.
Ja, Nee, aber das war ansonsten war das ein durchaus akzeptables, gutes Entertainment-Match. So würde ich es einfach mal bezeichnen. Es ist jetzt kein klassisches Wrestling-Match. Aber jeder hat hier irgendwie so seine Rolle gut verkörpert. Ich mochte auch, wie Piper die ganze Zeit seine Mimik, also achte mal drauf, wie er die ganze Zeit geguckt hat, gerade wie er einen Mr. T angeschaut hat und wie er dann auch später durchgedreht ist. Da kamen ja sogar Gegenstände zum Einsatz außerhalb des Rings, wo er dann Hogan attackiert hat zum Beispiel. Und dann am Ende, Shaggy, da ist ja auch eine ganz berühmte Szene, da ging ja dann die Zusammenarbeit der Heels daneben und der berüchtigte Gips von Bob Orton, der kam da zum Einsatz, aber nicht ja, gegen Hogan oder Mr. T, sondern gegen Paul Orndorff.
Ja, Paul Orndorff, der falsche Mann hat's abbekommen und das war am Ende dann auch die Entscheidung. Snuka hat dann Cowboy Bob Orton dann nochmal abgefertigt und Hogan konnte den siegreichen Pin durchziehen. Nach fast nicht ganz 15 Minuten gab's den Sieg und unter dem großen Jubel der Fans für die großen Stars an dem Abend.
Ja. Und das war auch genau das, was man damals dann sehen wollte. Man wollte hier keinen kritischen Heel-Sieg im Main-Event haben, sondern man wollte die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause schicken, weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, ob es überhaupt WrestleMania 2 geben würde, Shaggy.
Ja, man hat ja alles auf eine Karte gesetzt, wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Wenn das hier nicht funktioniert, dann hätte es auch keine WrestleMania 2 mehr gegeben. Und dass dann überhaupt dadurch auch wirklich so eine große Reihe entstanden ist, war zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht beabsichtigt. Man hat jetzt nicht geplant, wir machen jetzt jedes Jahr WrestleMania, das wird unser Ereignis des Jahres. Nee, man hat erstmal dieses WrestleMania geplant und alles andere, da hat man sich noch keine Gedanken gemacht. Das war Zukunftsmusik.
Genau, das ist im Endeffekt erst dann im Nachgang aufgekommen, als man dann die Reaktionen mitbekommen hat, als man das Feedback mitbekommen hat, als man auch die Zahlen natürlich bekommen hat. Und die Resonanz darauf folgend, die war schon enorm. Also es war wirklich, dass Wrestling im Mainstream angekommen ist und dass man hiermit wirklich ein neues Stück Entertainment auf die Beine gestellt hat. Das klingt alles jetzt total Himmelsschlösser und alles ist super geil und alles ist super toll, aber für damalige Verhältnisse war das eine kleine Revolution und ich glaube, so muss man das auch bezeichnen, Shaggy, weil wir würden auch heute andere Promotions nicht in dem Maße sehen, wenn hier WWF nicht diesen Schritt gegangen wäre und Vince McMahon im Speziellen dieses Risiko eingegangen wäre. Wrestling wäre, glaube ich, nicht so groß geworden und vor allem so früh so groß geworden, wie es dann tatsächlich gewachsen ist, oder?
Ja, absolut. Du hast das Richtige gesagt. Ich glaube, das Wrestling-Business würde heute nicht so aussehen. Und das heißt nicht nur, ich glaube das, sondern das ist auf jeden Fall so. Das Wrestling-Business würde heutzutage nicht so aussehen, wenn ein Vince McMahon damals nicht diese Vision gehabt hätte, wenn er es nicht durchgesetzt hätte, wenn er nicht auf die Idee gekommen wäre, eine Veranstaltung wie WrestleMania auf die Beine zu stellen, dann wäre Wrestling heute wirklich nicht so, wie wir es alle kennen. Also es wird über Vince McMahon geschimpft, vielleicht manchmal auch zurecht, aber ohne Vince McMahon gäbe es das alles gar nicht.
Ja, er ist das Risiko hier eben eingegangen. Die Wrestler sind das Risiko auch mit eingegangen. Und was dabei rausgekommen ist, ist zwar ein mittelmäßiger Wrestling-Event, aber ein sehr bedeutungsvoller Entertainment-Event. So würde ich es einfach mal abschließen. Und wir wissen ja, wie es dann weitergegangen ist. Im Jahr darauf gab es WrestleMania 2, die dann in 3 Städten stattgefunden hat, was ein absolut merkwürdiges Konzept gewesen ist, wo ich auch nicht verstehe, warum man das gemacht hat. Also ganz komisch. Und dann gehen wir eben zu WrestleMania 3 weiter. Und da haben wir ja die Rekord-WrestleMania in Anführungsstrichen mit offiziell 93.000 und ein paar Zuschauern im Pontiac Silver Dome. Hogan gegen Andre the Giant und natürlich auch Ricky Steamboat gegen Randy Savage und mit Alice Cooper und Jake the Snake Roberts und ich weiß nicht was alles. Und da sieht man dann auch erstmal, wie groß WrestleMania geworden ist. Das hier, WrestleMania 1, das war der Anfang. Und man kann, wie ich finde, aber trotzdem damals schon die Handschrift erkennen, die man auch jetzt über die vergangenen 35, 36 Jahre gegangen ist, oder nicht?
Ja, total. Also man hat damals schon zumindest die Handschrift erkennen können, die uns heute noch begleitet, 36 Jahre später. Auch dann ist es immer noch das WrestleMania mit den Celebrities, mit der großen Show. Und WrestleMania ist für viele Leute, für viele, die damals Wrestling geschaut haben, für viele, die zwischendrin mal Wrestling geschaut haben, immer noch die Veranstaltung, die man einfach mal so mitnimmt jedes Jahr. Wenn man sonst kein Wrestling verfolgt, dann schaut man zumindest WrestleMania. Und das hat halt auch die Bedeutung, man muss mit WrestleMania wieder Leute ziehen. Nur da kann man Leute aufbauen. Ansonsten schalten die auch nicht wirklich ein. Und das ist halt, das fing 1985 an.
Ja, 85? Genau. Ja,
kurz überlegt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ein WrestleMania-Highlight, ohne diese Idee von Vince McMahon hätte es das, was ich jetzt noch ansprechen möchte, 1993 nicht gegeben. Weißt du, wovon ich rede?
Nein.
Vom tollen Song WrestleMania. Das war eine meiner ersten CDs, die ich mir gekauft habe. Oh, 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 WrestleMania. Yeah, this is your life. Pump it up und so weiter und so fort.
Und dieses fantastische WrestleMania-Album damals.
Ja, das war toll. Das war toll.
Ja, aber damit sind wir mit dem Hauptthema hier an der Stelle durch, Shaggy. Das ging jetzt verdammt schnell, oder? Bilde ich mir das nur ein?
Na, das bildest du nur ein. Wir haben schon weit über eine Stunde drüber geredet. Also gar nicht so kurz. Das ist schon also besser als jetzt irgendwie, wenn wir es in zwei Tagen aufgenommen hätten. Denn zwei Tage WrestleMania 1 Podcast muss nicht sein. Das macht man vielleicht mit dem WrestleMania 37 Podcast.
Genau. Nee, aber ich habe mir hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Also das war mal eine schöne Reise in die Vergangenheit und dann auch mal so eine wirklich richtig alte Show hier so, wenn auch nur kurz und knapp Revue passieren zu lassen. Das finde ich schon sehr lustig. Das macht mir schon Spaß. Aber an der Stelle kommen wir dann zu euren Fragen. Und die Fragen könnt ihr uns schicken an fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram und vor allem da Discord. Da habe ich jetzt in den vergangenen Tagen einfach der Bequemlichkeit halber mal ganz kurz gefragt, Leute, schickt uns da mal ein paar Fragen. Und da sind auch jede Menge Fragen reinbekommen. Und wir fangen da vielleicht erstmal mit dem Ultimate Warrior an. Das ist schon eine etwas ältere Frage. Und er meint hier, das war noch im Vorfeld, als bei AEW die Neuverpflichtung noch nicht bekannt wäre. Wäre eine NWO-artige Storyline um John Cena bei AEW möglich oder interessant, Shaggy?
Ich glaube nicht, dass John Cena diesen Schritt wagt. Wobei natürlich da gibt's ja auch noch Verbindungen mittlerweile, gerade so, was die Hollywood-Ambition und so weiter angeht, von einem John Cena. Aber ich glaube trotzdem nicht. Der ist, glaube ich, jemand, der der WWE und gerade auch einem Vince McMahon sehr, sehr treu ist. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass er zu AEW wechseln würde oder da mal einen Auftritt machen würde und vor allem auch nicht so eine, ja, NWO-artige Storyline führen würde. Das glaube ich nicht. Wäre vielleicht interessant, weil John Cena ist ein großer Star und das ist auch jemand, der einen Unterschied machen kann. Und wenn man jemanden wie John Cena zumindest für ein paar Auftritte gewinnen könnte, könnte das wirklich der nächste große Schritt für AEW sein. Aber ich glaube es nicht und will es eigentlich auch nicht.
Ich glaube es auch nicht, aber ich fände es auch spannend. Es gibt auf YouTube so ein WWE 2K 1920 irgendwas YouTuber, der so eigene Storylines schreibt und die dann eben online stellt. Ich weiß gerade nicht, wie der Kanal heißt, aber da gab es eben auch ein Neuaufleben der NWO mit John Cena unter anderem, der dann auch so den Hogan-Bart trägt und Sonnenbrille. Das wird mir immer wieder mal angezeigt. Das finde ich ganz witzig. Also die Idee finde ich ganz spannend, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Und es gab jede Menge WrestleMania-Fragen, aber ich habe erstmal noch eine Frage speziell für dich, Shaggy. Der Mitchley fragt nämlich, wer hat im Wrestling den schönsten Mustache gerne nach Jahreszeiten gegliedert? Also den schönsten Schnurres, wie man so schön sagt. Schnurres.
Das ist eine gute Frage. Über die müsste ich eigentlich mal länger nachdenken. Klar, die legendären Schnurrbärte, das ist auf jeden Fall der alte Scott Hall Schnurrbart, den ich immer noch feier. Den lange Schnurrbart gehabt. Das fand ich cool. Natürlich Rekrut, das ist so den Schnurrbart. Ich mag aber auch die Cody Rhodes Schnurrbartzeit. Die war auch ganz witzig. Der hat ja auch mal ganz kurzzeitig diesen Schnurrbart. Das hat ihm irgendwie gestanden. Klar, heutzutage fallen einem dann so Leute wie Trent Seven oder vor allem auch Tyler Bate, der Schnurrbartmann. Das war ja der Chant gerade so in einigen der kleineren Städte, wo die WXW dann veranstaltet hat. Da ist dieser Chant Schnurrbartmann entstanden. Das war auch schon ganz witzig aus heutiger Sicht. Ja, da gibt's einige. Ich mochte auch, als Bobby Roode diesen Schnurrbart ganz kurz hatte. Also, ich mag Joey Ryan jetzt vielleicht nicht erwähnen. Aber so, ich müsste, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, weil das eine Frage ist, wo ich ausholen müsste. Die können wir ja im Special dann, wenn wir den Peter Avalon Podcast machen, da kann man ja als Special-Rubrik dann auch diesen Schnurrbart nochmal erwähnen, weil der hat auch einen wunderbaren Schnurrbart.
Das ist korrekt. Ich hätte Rick Root gesagt. Aber Rick Root ist auch die Antwort auf die nächste Frage, die hat uns der Griddle geschickt. Gibt es einen Wrestler oder eine Wrestlerin, den oder die ihr erst gehasst und später umso mehr geliebt habt? Bei ihm waren das beispielsweise Adam Page oder Becky Lynch, weil da eben die Gimmicks gewechselt sind. Shaggy, gab's sowas bei dir?
Ja, es gab ein paar Wrestler, ich weiß nicht, ob ich die sagen würde, gehasst, weil das liegt eigentlich meinem Wesen fern. Aber so, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, ich auch nicht mochte. Mein Brutus Beefcake ist den anderen Weg gegangen. Bei denen war es umgekehrt. Den mochte ich erst sehr und dann nicht mehr. Aber so Leute wie, keine Ahnung, selbst ein Christian, den mochte ich am Anfang auch noch nicht, weil der auch einen komischen Look hatte. Selbst so Leute wie Lance Storm fand ich am Anfang langweilig. Irgendwie ein bisschen. Sogar ein Eddie Guerrero fand ich am Anfang langweilig, einfach weil die komisch ausgesehen haben.
Auch der hat einen guten Schnurrbart.
Ja, der hatte einen Schnurrbart und so einen Fokuhila, der sah ganz schlimm aus. Und Lance Storm hatte noch seinen kleinen komischen Schwänzchen. Das sah auch ganz schlimm aus. Und wenn ich überhaupt am Anfang nicht mit nichts anfangen konnte, ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, war William Regal oder Lord Stephen Regal damals. Am Anfang konnte ich mit dem nichts anfangen, aber so mittlerweile liebe ich den einfach.
Ja, da sind einige dabei, die hätte ich auch genannt. Bei mir ist es jetzt, wäre spontan Recruit gewesen. Den fand ich als Steppke total langweilig und eben auch nicht irgendwie spannend. Natürlich auch dadurch, dass er irgendwie meinen Helden, den Ultimate Warrior, damals besiegt hat. Und dann später fand ich ihn aber super. Genau, auch Arn Anderson. Ich finde, Arn Anderson später habe ich auch erst dann zu schätzen gelernt, irgendwie, als ich das verstanden habe, was der überhaupt im Ring leistet. Also da sind so einige dabei, aber die Namen, die du genannt hast, die würde ich da auch tatsächlich mit reinpacken. Dann haben wir noch, sollen wir ein paar WrestleMania-Fragen machen, Shaggy?
Ja, let's go.
Warte mal, wir haben noch was anderes. Ich wollte gerade noch gesehen, warte mal ganz kurz. Da ist noch was bei Discord, das ist jetzt live hier reingekommen. Der Ultimate Warrior hat nämlich noch mal drei andere Fragen hier gepostet. Wie entstehen eigentlich Wrestling-Moves, Shaggy?
Ja, durch Ausprobieren, durch Training. viele Wrestling-Moves sind so entstanden, dass man einfach im Training verschiedene Ideen ausprobiert hatte. Und das hat dann teilweise funktioniert. Und das sind ja schon riskante Moves auch, die man dann manchmal ausprobiert hat. Also es ist im Grunde wie beim Kampfsporten. Man denkt sich was aus und probiert es aus und schaut, ob das Sinn ergibt. Also es gibt ja viele Wrestling-Moves, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, die es damals auch noch nicht gab. Das gibt es ja schon. Also es entstehen immer neue Wrestling-Moves und das ist schon was Cooles. Also es kann nicht immer nur Clothesline sein. Ein Bodyslam, den braucht man immer.
Den braucht man immer. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort hier angesprochen. Einige sind natürlich auch aus dem Kampfsport gekommen. Also Der Kampfsport-Einfluss gerade in den letzten 20 Jahren ist da auch extrem groß, was die Aufgabegriffe angeht, was die Kicks angeht, teilweise auch was die Schläge oder Würfe angeht. Das kommt da alles mit rein. Vieles ist ja dann auch dem Ringen oder anderen Kampfsportarten entlehnt, was die Slams angeht. Also da kommt auch noch einiges zusammen. Aber vieles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Bei manchen Dingen ist es auch, man denkt drüber nach, was möchte man mit der Aktion erreichen und wie soll es dargestellt werden. Dann überlegt man sich das und probiert es dann im Zweifelsfall aus, im Training und am besten auf einer weichen Matte, damit sich da niemand verletzt. Und dann fragt der Kollege hier noch, ist Wrestling irgendwann einmal auserzählt, Shaggy?
Ich glaube nicht. Also es kommt drauf an, es wiederholen sich ja viele Geschichten, aber auch gut, man hat nicht mehr so viele neue, junge Wrestling-Zuschauer dazu gewonnen. Die AEW macht es ein bisschen vor und holt die wieder so ein bisschen zurück. Man kann dann auch Geschichten wiederholen. Aber alle Geschichten kann man ja irgendwie noch mal erzählen. Es gibt so viele Bücher. Es gibt jedes Jahr hunderte von neuen Büchern, hunderte von neuen Filmen, hunderte von neuen Serien. Ich glaube, auch Wrestling wird auch die Zeit überstehen. Und es wird nicht auserzählt sein. Es kommen ja auch immer neue Wrestler hinzu.
Eben.
Also, nein.
Glaube ich auch nicht, weil dann könntest du auch genau dieselbe Frage stellen, sind Filme irgendwann auserzählt, ist Theater irgendwann auserzählt oder ist Musik irgendwann ausgespielt?
Ja, Musik schon.
Okay.
Also, weil wir leben jetzt ich kann dir sagen, dass in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren viel weniger Hits entstanden sind, als in manchen einzelnen Jahren zuvor. Also Musik ist tatsächlich, die hat eine Zeit erreicht, wo es einfach kaum oder wenn dann nur ganz, ganz wenige wirkliche Welthits gibt, die auch lange Bestand haben. Musik, die alte Musik, da hört man noch so viele Sachen, aber bei neuen Songs bleibt nur sehr, sehr wenig hängen.
Lass ich mal so stehen.
Ist so. Also ich nenne mir große Hits, die man in 10 Jahren hört, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Da sind wenige Sachen. Also. Es gibt natürlich ein paar, aber es sind wenige.
Ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube trotzdem, das heißt ja trotzdem nicht, dass es da Musik nicht mehr geben wird oder sonst irgendwas. Nee, sondern
da wird es was Neues geben. Ich meine, es gibt ja Musik in einer Generation, die geht ja auch mit der Zeit und da passiert ja auch eine ganze Menge. Also selbst Musik wird niemals auserzählt sein. Sie wird vielleicht eine Schwäche, aber das ist auch Geschmackssache. Wir sind ja alt.
Dann wird hier noch gefragt, welche Art Wrestler wärt ihr denn? Stil und Gimmick, Shaggy?
Ich glaube, ich wäre, den gibt's halt schon, Peter Avalon. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich irgendein Wrestler wäre, der wahrscheinlich einfach super gut, der wahrscheinlich Charisma hätte und gut reden könnte. Aber letzten Endes auch, jetzt nicht, weiß ich nicht. Ach, vielleicht wäre ich The Rock gekommen, was soll's.
Wir machen es gar nicht unter The Rock, ne? Nee, na klar.
Ich hätte es fast gemacht, aber nee, das passt,
nee.
Das passt nicht zu meinem Wesen.
Ja, keine Ahnung. Wäre ich sowas wie Spike Dudley, Shaggy?
Nein, hallo, mach dich doch nicht selber nieder. Also du hättest auf jeden Fall eine größere Karriere wie Spike Dudley gehabt. Vielleicht so wie der Hornswoggle.
Ich lasse einfach mal so stehen. Ich weiß es nicht. Also da tue ich mich immer so schwer mit. Ich war da bei sowas nie besonders kreativ, was das angeht. Aber allein aufgrund meiner Statur kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie der große Brawler oder Powerhouse sein. Außer ich wäre sowas wie John Silver. Das würde auch gehen.
Ja, wobei der ja auch eher in den Comedy-Bereich abrutscht. Aber ein guter Wrestler.
Und dafür bin ich nicht lustig genug, willst du damit sagen?
Ja.
Okay.
Du wärst mein Manager.
Wobei ja, zum Beispiel.
Ich bräuchte ja keinen Manager zum Reden.
Ja, du bist ja The Rock.
Ich bin ja The Rock.
Wir haben noch Fragen von AIC91. Er ist kein Rapper, hat nur so einen Namen. Und der hat mich was Ähnliches gefragt hier. Wer aus dem Headlock-Team würde am ehesten zu welchem Wrestling-Kommentator passen? Ich würde Olaf zum Beispiel mit Mike Tenay, der Professor, und Shaggy mit Jerry Lawler, vor allem in Bezug auf die Damen, vergleichen, Shaggy.
Tja, das damit muss ich jetzt leben. Das habe ich aber selber auch schon ein paar Mal auch gemeint. Da ist der Vergleich leider da. Ich hoffe nicht, dass ich so rüberkomme wie so ein alter Mann, der geil auf die Damen ist.
Nee.
Ja, wie so ein cooler Typ, der die Damen.
Wie The Rock, ja.
Wie The Rock, vielleicht so ein bisschen. Aber der Vergleich ist natürlich schon da. Wobei es natürlich auch schön ist, mit Jerry Lawler verglichen zu werden, denn der durfte Andy Kaufman persönlich kennenlernen. Andy Kaufman ist ja mein Idol, wenn man so will. Ich liebe Andy Kaufman. Also, würde ich gerne mit Jerry Lawler verglichen. Aber wer das ist auch schwer, die dann zu übertragen. Kai wäre vielleicht Manu Thiele. Aber bei Chris ist es zum Beispiel einfach. Chris wäre Steve Mongo McMichael. Das ist einfach. Und David.
Tja. Conan vielleicht.
Conan vielleicht. Oder David könnte vielleicht auch so jemand sein wie in der aktuellen Position in Tony Schiavone oder in Jim Ross.
Jim Ross, weil er auch die Damen vergisst?
Ja.
Und das ist böse, er ist nicht da und kann sich nicht wehren, wenn ich hier blöde Witze über ihn mache. Das macht man nicht. Ich weiß gar nicht, also ich sehe mich ja eh auch in den Watch-Alongs, die wir gemacht haben, immer als den Play-by-Play und als den Kommentator, der so ein bisschen die Hintergrundinfos irgendwie da mit reinhaut. Das habe ich auch bei On a Pole irgendwie probiert, bei Scott Steiner gegen Triple H habe ich ja da auch ein bisschen die Geschichte erzählt. Aber ja, Mike Tenay, ich muss sagen, ich mag Mike Tenays Stimme nicht so gern. Also deswegen, da war ich nicht so ein Freund von. Ich hätte eher Tony Schiavone gesagt. Tony Schiavone ist auch Play-by-Play, oder?
Ja.
Ja, ne? Also schon sehr Babyface-Play-by-Play, aber schon Play-by-Play.
Und bei mir und den anderen, vergleichst du mich auch mit Jerry Lawler? Oder bin ich nicht eher ein Jesse the Body Ventura oder?
Oder The Rock.
Oder The Rock. Ja, The Rock. Der hat ja auch mal kommentiert.
Ja, du bist halt nicht ganz so pointiert wie Jesse the Body Ventura. Das ist halt das Problem.
Das stimmt doch gar nicht.
Sicher? Soll ich den Outtake hier vorschneiden, den wir am Anfang gehabt haben?
Nein.
Ja.
Einigen wir uns drauf, dass Chris Steve Mongo McMichael ist.
Genau. So. Schreibt ihm das gerne in seinen Chat bei Discord. So, weiter geht's. Der AIC91 hat noch gefragt. Jetzt kommen wir auch langsam zu den WrestleMania-Fragen gleich. Erstmal eine Frage, noch was anderes. Welcher Wrestler hat für euch die beeindruckendste Biografie außerhalb des Wrestlings? Für mich sind es zum Beispiel Brock Lesnar oder auch The Rock, Shaggy.
Ja, The Rock auf jeden Fall. Gerade was danach gekommen ist, wäre auch mein erster Gedanke hier in dem Fall gewesen. Aber Biografie bedeutet ja auch das ganze Leben. Also ich würde da auch etliche Wrestler dazu zählen, die vielleicht eine schwere Vergangenheit haben und es dann aber auch geschafft haben, sich durch das Wrestling Leben aufzubauen und mittlerweile dadurch auch reich geworden sind. Solche Leute und dann auch ihr Geld weitergeben an andere und sie unterstützen, die müsste man, da gibt es ja etliche, aber ich würde gern so, mag dir vielleicht jetzt komisch rüberkommen, aber eine Dawn Mary zum Beispiel, die ja nie wirklich eine großer Name im Wrestling-Business letzten Endes war, aber die hat die Wrestling-Karriere beendet, ist Krankenschwester geworden, so mit der wichtigste Job, den es so gibt in unserer Zeit, gerade jetzt in Zeiten des Pflegenotstands, also wichtige Person, aber auch ein Tyler Wex, auch der hat zum Beispiel nie eine große Rolle gespielt im Wrestling, aber der ist durchs Wrestling durchgekommen als Transgender, hat sich mittlerweile, glaube ich, Gaby Taft oder so, ist jetzt eine Frau, auch das ist eine beeindruckende Biografie. Also ich würde an solche Leute denken, das sind wirklich Vorbilder für Menschen, also an solche Leute würde ich eher denken.
kann natürlich auch noch ein DDP zum Beispiel mit reinpacken irgendwo, der das natürlich auch dann sehr publikumswirksam getan hat. Ich glaube, es ging aber hier tatsächlich eher so um die große Bühne, also jetzt ohne die Beispiele, die du genannt hast, irgendwie herabzustufen, sondern das sind natürlich.
Ja, aber es ist ja auch eine persönliche Frage und für mich sind das, das ist auch eine persönliche Antwort. Für mich sind das beeindruckende Biografien.
Ja. Kann man auch so beantworten. Aber ich hätte wahrscheinlich auch Brock Lesnar jetzt auf Anhieb gesagt, weil ich dann auch eher über diesen Weg gegangen wäre, den der AIC 91 hier genannt hat. So, jetzt kommen wir wirklich mal zu WrestleMania und da dann auch gleich mit dem Kollegen hier. Wie findet ihr es, dass die Matches für Night 1 und Night 2 für WrestleMania angekündigt wurden? Wäre es nicht einfach besser, WrestleMania zu schauen, ohne zu wissen, welche Matches an welchem Abend stattfinden, so wie letztes Jahr?
Ich würde mal sagen, nein. Also zum einen ist es ja jetzt so, dass es Zuschauer gibt, die sich eine Karte gekauft haben. Die haben sich die Karte noch vorher schon gekauft, bevor es angekündigt war. Aber die wirklich live in der Halle sein werden. Und es gibt, da gibt es sicherlich eine Schnittmenge von Menschen, die für beide Shows sich Karten gekauft haben. Aber da gibt es auch etliche, die auch nur an einem Abend da sind. Und für die ist es doch auch schon schön zu wissen, wer an dem Abend antritt. Also nicht, dass man enttäuscht nach Hause geht, weil an dem Abend war jetzt kein Edge dabei. Gut, da werden nicht so viele enttäuscht sein. Aber da war jetzt
was hast du gegen Edge?
Ich habe nichts gegen Edge, aber seine Rückkehr ist, sein Comeback, das ist leider misslungen, muss man sagen. Ich bin großer Edge-Fan, ich mag ihn sehr. Aber das ist sehr abgekühlt. Nur mal so.
Weiß ich nicht. Also ich finde jetzt gerade durch den Heel-Turn, finde ich es ehrlich gesagt, ist das mit das Match, auf was ich mich am meisten bei WrestleMania freue.
Ich freue mich auch drauf. Und gerade hat man den richtigen Schritt gegangen. Aber das war am Anfang nicht so beabsichtigt. Es hat einfach nicht so funktioniert, wie man es wollte. Und deswegen ist man den Heel-Turn gegangen. So, das denke ich zumindest. Auf jeden Fall ist es trotzdem das Match, worauf ich mich auch mit am meisten freue bei WrestleMania. So meine ich das gar nicht. Aber ich glaube, dass es da halt schon für die Leute, die sich eine Karte gekauft haben, ganz wichtig ist. Auch für uns Podcaster ist es, glaube ich, ganz cool zu wissen, an welchem Tag welches Match ist. Auch gerade, wenn man dann die Vorschauen macht. Und auch dann ist es, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, das ist richtig so, dass man es gemacht hat. Letztes Jahr war kein Publikum da. Da war es letzten Endes egal, wann welches Match war. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz gut.
Ich bin auch dafür. Also zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, weil es uns die Arbeit erleichtert, weil wir können dann auch richtig schön zwei Predictions machen, eine große Preview, wo dann irgendwie alles mit dabei ist. Das macht es dann ein bisschen leichter. Ich mag es aber ehrlich gesagt auch, wenn ich gerade bei so einem Großereignis wie WrestleMania mich darauf vorbereiten kann, was heute Abend stattfindet und da mir so also ein bisschen rumspinnen kann und nicht unbedingt diesen Überraschungseffekt haben kann. Ich finde das für eine Veranstaltung mal ganz gut, bei zwei Abenden weiß ich nicht. Also irgendwie brauche ich da schon so meinen Anker, damit ich da reinfinden kann.
Okay.
So. Deswegen, ich bin dafür auf jeden Fall, dass man das jetzt so gemacht hat. Und der Wrestling-Fan 0502 fragt, habt ihr eine Lieblings-WrestleMania und habt ihr eine Lieblings-WrestleMania-Stage? Also, Lieblings-WrestleMania ist bei mir immer 8, 17, 30. Das sind so die drei, die mir da spontan in den Sinn kommen.
Was mit der 6?
Ja, aber da muss ich sagen, das ist halt so eine One-Match-Show.
Ja, die ist halt auch nicht wirklich gut. Sind auch sehr viele Lowlights, aber das ist halt die WrestleMania, mit der wir angefangen haben. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch ähnliche WrestleManias nennen wie du. Natürlich für mich auch die WrestleMania, bei der ich live in der Halle war, die 35. War das wahrscheinlich 35?
Es war 35.
So. Aber weil ich live da war, meine einzige Live-WrestleMania. Deswegen würde ich die schon dazu zählen. Jetzt nicht wrestlerisch, aber auch vom Gefühl. Ansonsten sind die du genannt hast, glaube ich, schon ganz gute WrestleManias. Die 30 ist auf jeden Fall auch eine coole. Die 17.
Ja, also da sind einige dabei. Und jetzt die Stage, und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es da gibt, weil ich weiß genau, dass Shaggy wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Stages achtet. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht jemand, der eine WrestleMania nach ihrer Stage beurteilt. Ich kann mich da ehrlich gesagt bei sehr wenigen dran erinnern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also bei mir du hast mich ganz falsch beurteilt. Im Gegenteil. Echt? Also ich finde die Stages bei WrestleMania unglaublich wichtig und unglaublich gut. Und die sind gerade so, auch wenn die sich wirklich abheben von den anderen Stages aus den Jahren zuvor, wirklich auch ein großer Faktor, warum WrestleMania so groß ist.
Also natürlich, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblings-WrestleMania und WrestleMania-Stage, ich habe nicht sofort eine im Kopf, sondern das ist wirklich was im Gegensatz zu, was ist dein Lieblings-WrestleMania, was ist dein Lieblings-WrestleMania-Match, wo mir sofort eine Handvoll einfällt. Da muss ich wirklich drüber nachdenken.
Jetzt habe ich es verstanden. Also du meinst, ob ich hätte wahrscheinlich nicht im Kopf, wenn welche Stage war.
Genau.
Da schätze mich richtig ein, ja. Keine Ahnung.
Also zum Beispiel, wo ich jetzt dran denke, wenn ich an die Bühne denke, ist WrestleMania 24 mit Ric Flair gegen Shawn Michaels. Dieses Ding, wo Ric Flair auf dem Aufgang steht und da Pose zum Beispiel oder auch Edge, der dann da steht und dann gibt's das Feuerwerk. Das sind so Erinnerungen, die ich habe. 34 war die mit dem New Orleans Hut, oder?
Ja.
Wenn ich mich nicht komplett täusche. Das sind so die Erinnerungen, die ich dann da hab. Ansonsten, ja, WrestleMania 33 sah irgendwie geil aus und dann auch, ich muss natürlich auch sagen, jetzt die ganz, ganz große WrestleMania, weil ich auch gewesen bin, WrestleMania 32 mit diesem Stern in der Mitte und diesem riesigen Drumherum und dieser Stahlkonstruktion oben, war halt auch live unglaublich beeindruckend. So, das wären jetzt so meine Ideen, die ich da gehabt hätte.
Ich habe mich ja sehr auf WrestleMania 36 gefreut gehabt. Ich wäre ja auch da gewesen und hätte, weil ich bin ja auch so ein, gerade durch One Piece, ein großer Piraten-Fan und das wäre ja so ein Piratenstage gewesen. Werden sie jetzt wohl dieses Jahr ja dann stattdessen sehen. Da bin ich schon gespannt. Also das wäre vielleicht meine Lieblingsstage oder hätte meine Lieblingsstage werden können. Warten wir es mal ab.
Genau, warten wir es mal ab. Der Chris89 fragt auch hier per Discord, schaut ihr zur Einstimmung auf die diesjährige WrestleMania eigentlich alte WrestleMania? Und er versucht meist nochmal die WrestleMania aus dem Vorjahr nachzuholen.
Nein. Ich habe WrestleMania 1 gesehen, zufälligerweise. Ja, aber das reicht auch. Genug Wrestling. Weil einfach ich die Zeit nicht habe. Also ich habe die Zeit nicht. Ich weiß auch nicht, bis wann ich WrestleMania durchgeschaut haben kann. Auch da brauche ich immer ein paar Tage, einfach weil meine Tage einfach so vollgepackt sind, auch mit anderen Dingen. Ich habe leider noch mehr Interessen als nur Wrestling und deswegen habe ich einfach wenig Zeit. Ich glaube, ich schaue mir mal Momente an, aber eine ganze WrestleMania, das schaffe ich nicht.
Schnurrbärte zum Beispiel als zusätzliches Interesse.
Nur.
Ja. Ich habe das in der Vergangenheit sehr gern gemacht und ich muss auch sagen, ich bin ja auch, wenn ich jetzt irgendwie abends dann nochmal irgendwie ins Network einschalte, bin ich dann auch durchaus jemand, der nochmal irgendwie da eine alte WrestleMania nochmal einlegt und da nochmal reinschaut. Ich habe mir jetzt aber nicht vorgenommen, mir eine anzuschauen, weil ich gerade nicht genau weiß, wie ich das zeitlich unterkriegen soll, vor allem, weil abends jetzt gerade der Nachwuchs etwas unruhiger ist und da dann wirklich eine ganze WrestleMania mit 3, 4, 5 Stunden sich reinzuziehen, das ist momentan irgendwie zeitlich nicht drin. Deswegen vorgenommen habe ich es mir nicht, eine WrestleMania noch zu schauen, aber ich bin mir sicher, dass ich da in die ein oder andere WrestleMania noch reinschauen werde. Ob es dann die ganze ist, weiß ich nicht. Dann fragt der Chris noch, seht ihr Walter jetzt dauerhaft bei NXT? Der Schritt zu Raw oder SmackDown wäre ja aktuell gar nicht mehr so weit.
Ja, der wäre nicht so weit, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass Walter ja eigentlich nicht in die USA ziehen möchte und das ist auf jeden Fall eine Bedingung. Vielleicht geht man einen anderen Weg und setzt ihn auch mal dann in den Hauptshows irgendwann ein und er geht für eine Zeit, für ein paar Monate vielleicht nach Amerika, aber dauerhaft kann ich mir bei Walter, so wie ich ihn in Einschätzung kenne, nicht vorstellen und deswegen glaube ich, dass man ihn immer mal wieder sehen wird, auch im Hauptroster möglicherweise, spätestens immer zu Survivor Series vielleicht, aber ansonsten, nee, glaube ich nicht.
Es gab letztens noch ein Interview, ich meine, es war in der Sports Illustrated mit Walter zu dem Thema und da hat er sinngemäß gesagt, dass er gerne reist und Reisen gehört zum Beruf des Wrestlers ja irgendwo mit dazu und alles andere wird die Zukunft zeigen. Also ich glaube, in absehbarer Zukunft werden wir ihn da nicht als festen Teil von NXT, geschweige denn bei Raw oder SmackDown sehen, aber es gibt natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, auch dadurch, dass ja dann auch gelegentlich mal vorgetaped wird, dass man da auch irgendwie eine Kompromisslösung finden kann. Also da kann er ja eben auch hinreisen, die Shows abziehen und dann ist er wieder für eine gewisse Zeit zu Hause. Das ist ja inzwischen möglich, Shaggy.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so die einzige Möglichkeit, die es wahrscheinlich dann auch so sein wird, wie erwähnt. Ich würde mich freuen, weil Walter ist halt einfach auch ein toller Wrestler. Der ist auch, wäre auch eine Bereicherung für das Main-Roster definitiv. Und für ihn wäre es sich auch mal zu wünschen. Aber ihm ist das gar nicht so wichtig, seltsamerweise. Also vielleicht ist ein Auftritt bei WrestleMania, das wäre vielleicht schon was Großes für ihn. Vielleicht kann man ihn damit irgendwann locken, aber ansonsten wird man ihn nicht dauerhaft im Hauptroster sehen.
Glaube ich auch nicht. Der Chris fragt noch, habt ihr auf dem Network die Reihe 50 Greatest Women gesehen? Und wenn ja, wie findet ihr die Platzierung? Und wie kann es sein, dass Shotzi nicht unter den Top 5 ist, Shaggy?
Ich habe vorher gegoogelt, wer in den Top 5 ist. Und als ich gesehen habe, dass Shotzi nicht in den Top 5 ist, habe ich mir die Show auch nicht angeschaut. Nee, ich wusste nicht, dass es die gibt. Ich habe dieses Icon ein paar Mal gesehen beim Durchseppen durchs Network. Aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Vielleicht mache ich das aber mal. Denn die 50 Greatest Women oder Women der WWF, da sind, oder WWE, da sind auf jeden Fall ein paar Damen dabei, die ich mir gerne anschaue.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es online ist, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Und auch was die Platzierung angeht, bin ich da sehr unbedarft und habe keinen Schimmer. M2M fragt per Discord, wie ist eure Meinung dazu, dass in größeren Ligen immer mehr Elemente mit LEDs ausgekleidet werden? Das werden wir ja auch bei WrestleMania wieder zu Genüge sehen. Und gerade beim WWE-Programm sieht man das ja sehr häufig.
Ja, ich finde das auch gar nicht so tragisch. Ich habe auch kein Problem mit diesen blinkenden Ringpfosten oder was auch immer. Also es sieht ja auch cool aus, es macht es ja auch größer. Und gerade so LED ist im Moment, wo auch kaum Zuschauer da sind oder sogar gar keine, enorm wichtig. Macht die Shows größer, macht die Shows wertiger. Wir erinnern uns an die alte WrestleMania im letzten Jahr oder an die Shows aus dem Performance Center. Da hat schon was gefehlt.
Ich bin da nicht so der Riesenfreund von. Also gerade wenn man so den Ringpfosten und dann auch die Ringschürze so zukleistert, das mag ich nicht. Ansonsten, was die Bühne angeht, finde ich das ganz cool. Aber so ein Teil des Rings sollte man wenigstens noch so belassen, wie es irgendwie sich gehört. Ein bisschen ehrlich, ein bisschen bodenständiger. Brauche ich keine LEDs.
Genau, Maden kann man ja auch projizieren in den Ring.
Stimmt. Oder einfach in den Ring werfen.
Das geht auch einfach. Das hoffe ich doch sehr. Ich will das diesmal so sehen bei WrestleMania. Dann wäre ich auch mit der Story Fiend Randy Orton auch wieder, hätte ich meinen Frieden hergestellt. Aber dann müssten es echte Maden sein.
Ja, endlich mal das Dschungelcamp-Match bei WrestleMania. Da bin ich total bei dir.
Und Dr. Bob als Special Referee.
Genau. Genau so.
Und hier ist euer Special Referee, Dr. Bob.
Genau. Der oder die Stia Woscher fragt, was ist euer Lieblings-WrestleMania-Moment, Shaggy?
Das ist schwierig. Also natürlich, ich habe es schon gesagt, das als live da zu sein, das ist natürlich ein Moment, den man nicht vergisst. WrestleMania 6, erste WrestleMania mit dem Main Event, das vergisst man auch nie, weil man es das erste Mal gesehen hat. Was ich auch nie vergesse, Undertaker, Brock Lesnar, das Ende des Streak und auch die Art und Weise, wie wir es erfahren haben. Olaf, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Geschichte. Ich bin eingeschlafen, einer der wenigen WrestleManias, wo ich eingeschlafen bin und wache genau in dem Augenblick auf, als der Pinfall durchgegangen ist. Das war natürlich auch ärgerlich, aber für mich komischerweise, wenn ich mich auf einen Moment festlegen würde, einfach auch, weil ich so viel Erinnerung damit verknüpfe und mich auch noch genau erinnere, was ich da anhatte sogar, und obwohl schon so viele Jahre her ist, ist WrestleMania 8, ich glaube, es war 8, die Rückkehr des Ultimate Warrior, der Moment war für mich groß damals.
Der alte McWarrior, wie ich ihn immer genannt habe. Hm. Ja, also ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, Hogan gegen den Warrior. Glaube ich, das ist so mein Lieblingsmoment, der mir immer wieder Gänsehaut irgendwie über den Rücken treibt. Daniel Bryan, WrestleMania 30, gehört auch noch mit dazu. So von den neueren Daten. Ich glaube, das ist es dann auch. Das ist der Abschied von Ric Flair. WrestleMania 24.
Es gibt so viele Momente. Das ist ja das auch. WrestleMania Moments ist nicht einfach etwas, was man als Werbezwecke nutzt. Es gibt diese WrestleMania Momente, auch für uns.
Ja, eben. Und das ist ja das Besondere auch an WrestleMania, dass immer wieder so Momente kreiert werden. Manchmal ein bisschen mit der Brechstange, aber wenn sie eben homogen und aus sich heraus entstehen, dann ist es eben besonders, wenn am besten dann der Aufbau eben dazu stimmt. Und dann werden eben diese Momente kreiert, die man dann nicht mal aus dem Kopf rauskriegt. Und das ist das Tolle an WrestleMania. Wir haben noch ein paar Entweder-oder-Rausschmeißer-Fragen, Shaggy. Sollen wir die noch schnell machen?
Let's go.
Die hat nämlich ich sag einfach Ricochet-Fan, der hat hier UKNWM4K5 irgendwas. So, was habt ihr alle so komplizierte Namen, ey? Das ist echt immer mit den Zahlen dazwischen.
Also, das liegt ja an den Eltern, muss man ja sagen, die den Kindern so komische Namen gegeben haben.
Okay, also, Macho Man oder Hulk Hogan?
Hulk Hogan.
Ja. So leid es mir tut, Macho Man ist der beste Wrestler, ja. Aber Hogan hat mich da eindeutig mehr geprägt. Der Fiend oder Bray Wyatt?
Bray Wyatt.
Nee, der Fiend.
Was?
Ja. King of Kings oder The Game?
Naja, beides Triple H. Ja, das schon The Game. Kommt die coolere Musik.
Ja, ich hätte auch The Game genommen. Also, das ist auch eine Musik, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, die ich so ein bisschen vermisse. Hell in a Cell oder Elimination Chamber oder Steel Cage Match?
Ach, auch schwierig. Es hat auch alles so seine Vorteile. Helen Nissel ist eigentlich vom Namen das Größte der drei. Aber mir reicht auch ein einfaches Steel Cage Match. Ich mag gut Elimination Chamber. Aber man muss sich auf eins festlegen und soll nicht zu lange nachdenken. Helen Nissel.
Ich sag mal Elimination Chamber. Kane mit oder ohne Maske?
Mit.
Ja. Da gibt's keine zwei Antworten. Undertaker oder American Badass?
Undertaker.
Auch da gibt's keine zwei Antworten. Nee. Natürlich Undertaker. Raw oder SmackDown?
Naja, aktuell SmackDown. Aber sowas von.
Ja, wenn man es aktuell nimmt. Ansonsten habe ich irgendwie dann tue ich mich da schwer mit, also weil gerade so Raw hat natürlich so eine Historie und war auch früher mal was Besonderes, Monday Night War und so, SmackDown dann eher späteren Verlauf so die Wrestling-Show, also, aber jetzt aktuell sage ich auf jeden Fall auch SmackDown. Dann Ladder oder Tables Match?
Ich glaube natürlich Ladder Match.
Ja. Four Horsemen oder NWO?
Four Horsemen. Für mich sind es die Four Horsemen, tut mir leid.
Nee, die NWO. Mankind oder Dude Love oder Cactus Jack?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich muss mich, glaube ich, tatsächlich auf Mankind festlegen.
Ich nehme Cactus Jack, komm. HBK oder Triple H?
HBK.
Bin ich auch bei dir. So, und damit sind wir durch und ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Ansonsten schaut ruhig rein bei uns auf dem Discord-Server. Da haben wir jetzt übrigens auch im Supporter-Bereich einen Fragen-Bereich aufgemacht, wo ihr dann auch Fragen an die Mella stellen könnt, weil Melanie Gray wird uns ja noch längere Zeit hier im Team begleiten, ist jetzt ein Headlock-Team-Mitglied. Da gibt es auch noch demnächst noch eine kleine Ankündigung zu. Und wir wollen demnächst einen No-Holds-Bart mit der Mella aufnehmen und da haben wir dann eben den Hashtag AskMella und da könnt ihr dann auch Fragen stellen, die Melanie dann beantworten wird. Es kann was Privates sein, nicht zu privat, aber kann was Privates sein, es kann was zum Wrestling sein, zum Beruf des Wrestlers, der Wrestlerin und so weiter und so fort. Einige kamen da schon rein, also schaut da gerne vorbei und
ja, zum Beispiel auch Entweder-Oder-Fragen, zum Beispiel Alpha Kevin oder Shaggy.
Oder The Rock.
Naja, gut, das haben wir ja schon festgelegt, dass da liegen zwischen The Rock und mir liegt ja jetzt nicht so viel dazwischen.
Das stimmt. Zwischen dir und deinem The Rock Poster wahrscheinlich oder deiner The Rock Bettwäsche vielleicht nicht.
Ja, ganz genau. Zwischen mir und meiner The Rock Bettwäsche, die meine Freundin mir geschenkt hat.
Ja, auf jeden Fall. Bei uns steht natürlich jetzt alles ganz im Zeichen von WrestleMania und der WrestleMania-Woche. Deswegen freut euch in der kommenden Woche auf die Preview zu WrestleMania 37. Die gibt's dann hier im Free-Feed. Wir haben die Predictions zu NXT und zu WrestleMania. Die bekommt ihr exklusiv auf unserem YouTube-Kanal. Die Review zu NXT TakeOver, die werden wir Ende der Woche auf unserem Patreon-Kanal raushauen und dann natürlich am kommenden Wochenende geht's dann hier richtig los. Da werden wir dann schauen, dass wir zeitnah die Reviews zu WrestleMania Tag 1 und Tag 2 natürlich dann auch hier online bringen werden, dass ihr das dann auch natürlich zu hören bekommt. Ja, und das wird auch mal ein bisschen anders werden, weil tatsächlich werde ich mich hier und da ein bisschen aus dem WrestleMania-Geschehen raushalten. Da übernehmen dann die anderen Jungs hier die Stellung. Ich werde tatsächlich, was WrestleMania angeht, nur die Review zum ersten Tag mit übernehmen und an allen anderen Tagen und auch die Preview und auch die Predictions, das werden dann hier eben die Jungs übernehmen, aber ich bin mir sehr sicher, das werden die ganz toll machen. Mich hört er dann eben bei den Predictions zu NXT und auch in der Review zu NXT TakeOver. Da werde ich dann auf jeden Fall dabei sein. Ja, ich bin gespannt, Shaggy. Du bist ja auch dabei.
Eben, ich bin dabei, ich bin auch dabei, ich bin auch gespannt, wo ich dabei bin.
Du bist in den Predictions dabei, du Pappnase.
Ja, ich weiß doch. Warum verrätst du schon alles? Dann hört es doch jetzt keiner mehr, die Preview. So.
Die Predictions,
hallo. Ja, die hört dann jeder.
Ach so.
Oder sieht, denn da kann man mich auch sehen. Ich überlege, oben ohne zu moderieren. Aber ich weiß noch nicht ganz genau.
Mach das mal. So, ansonsten, ich habe es gesagt, also wenn ihr uns unterstützen möchtet, dass wir hier weiterhin so viel Content auch rausballern und wenn ihr auch einen Blick auf die Osterüberraschung erhaschen möchtet, dann schaut gerne bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei und ansonsten geht's hier weiter mit ganz viel WrestleMania-Content. Bleibt uns gewogen und ich übergebe euch an Shaggy für die letzten Worte in diesem Podcast. Macht's gut, tschüss.
Oh, WrestleMania. La la la, ich kann den Text nicht. Kannst du den Text noch?
Nee.
Tja, dann müssen wir traurig diesen Podcast beenden.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.